Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, zur letzten Folge in diesem Jahr 2024. Erst einmal frohe Weihnachten, schöne Weihnachtsfeiertage. Genießt es und natürlich hi Björn, was geht?
Was geht? Ja, ey, krass, dass du sagst, das ist die letzte Folge jetzt in diesem Jahr, aber es ist wirklich so. Also wir haben jetzt hier die Weihnachtsfolge, wir haben noch eine Supporterfolge bei Patreon und dann gehen auch wir beide für 2-3 Wochen in die Pause. Genau, schön zum All-Star-Break zurück. Nee, Leute, wir kommen am 15. Januar zurück. Also nach dieser Folge hier hört ihr noch bei Patreon am Samstag eine Supporter-Folge und dann sind wir ab dem 15. Januar wieder zurück. Einfach weil die NBA nach den Christmas Games natürlich auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, vom Interesse, zumindest auch von uns beiden, immer so ein bisschen in ein kleines Loch fällt. Ja. Man orientiert sich so ein bisschen neu, es ist zwischen den Jahren. Ich finde, da gibt's einfach ein anderes Augenmerk. Und ich habe auch gemerkt, ey, ich brauche einfach eine Pause gerade von allem. Deswegen, ich werde auch ein bisschen Urlaub machen in der Zeit. Und wir sind dann aber am 15. Januar direkt wieder für euch am Start.
Ja, Björn und ich, wir haben das gar nicht irgendwie miteinander abgesprochen, aber ich bin auch ungefähr so 8, 9, 10 Tage im Januar mal nicht weg. Deswegen passt das alles chillig. Optimal.
Okay, perfekt. Genau. Vielleicht sind wir vielleicht sind wir am gleichen Ort. Das wäre mega witzig.
Das wäre super witzig, ja, aber es stimmt schon, dann über den Jahreswechsel ist dann einfach immer so. Außer es gibt natürlich vielleicht irgendwelche Trades, aber das passiert ehrlicherweise echt super selten. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass dann irgendwie so am 31.12. Shams kommt und sagt, ja, Jimmy Butler wurde jetzt übrigens zu den Rockets getradet oder irgendwie sowas. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Deswegen, die NBA ist auch nicht dumm. Die NBA weiß schon immer, wann die Sweet Spots sind, um Breaking News rauszuballern.
Das stimmt auf jeden Fall. Die NBA ist eine unglaubliche Entertainment-Maschine. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich mir wie so eine Tierliste bastel, also wo ich einfach die Spieler aufschreibe, wo ich weiß, okay, wenn ich da jetzt eine Meldung bekomme, ey, der Spieler wurde getradet, dann überlege ich mir, was dazu zu posten oder vielleicht sogar ein Video zu machen von unterwegs. Aber die Spieler darunter. Und wie gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt die großen Superstar-Trades passieren in der Zeit, wo wir weg sind. Aber so die Spieler darunter, ey, wenn da jetzt, wie jetzt gestern Abend, Vertragsverlängerung Alex Caruso, das habe ich heute in meinem Video mitgenommen. Okay, cool. Wenn das jetzt zwischen den Jahren passiert wäre und wir beide sind
machst
in der Pause. Ey, da kommt kein Video dazu. I'm sorry, Alex Caruso. Ich gönne dir deine 81 Millionen. Sei dir gegönnt. Ich werde so eine Liste machen mit Spielern, die interessant genug wären, aber sonst, glaube ich, passiert nichts. Ich bin bei dir, es wird wenig passieren zwischen den Jahren.
Björn aus der finnischen Sauna. Hey Leute, Jimmy Butler wurde gerade getradet. Lass mal ganz kurz darüber reden. Ich muss aber schauen, dass mein Handy nicht überhitzt.
Ja, nee. Was mache ich denn in Finnland? Wieso bin ich denn in Finnland in deiner Vorstellung?
In der finnischen Sauna, habe ich gesagt.
Ach so, verstehe. Finnische Sauna, okay.
Ja,
ich dachte, du parkst mich direkt in Finnland.
Das wäre ein bisschen.
Ich versuche, glaube ich, eher ein bisschen die Sonne zu chasen. Ich habe mich noch nicht 100% entschieden. Vielleicht poste ich dann mal was von da oder ich erzähle es dann am 15. Januar, wenn ich wieder da bin. Aber es geht wahrscheinlich eher in Richtung Sonne.
Ja. Für euch der Fahrplan heute. Ich habe eine Starting Five mit dabei mit unterschiedlichsten Themen. Es ist trotz allem ziemlich NBA-lastig. Ist auch die ein oder andere Off-Topic-Frage mit dabei. Und wir wollen heute natürlich über die schlimme Verletzung sprechen von Moritz Wagner und wie es jetzt für die Orlando Magic weitergeht. Denn mittlerweile ist Franz verletzt, Ben Carroll ist verletzt, Mo ist verletzt und eigentlich so ein junges Team, was so viel Potenzial mitbringt. Genau, das soll heute so ein bisschen unser Main Topic sein. Und ansonsten, lasst euch einfach überraschen, in der Starting Five sind auf jeden Fall auch noch ein paar Spieler und Teams mit dabei. Und das soll heute einfach so eine ganz entspannte, chillige Folge werden. Wir sprechen vielleicht auch nochmal ganz kurz über Las Vegas, auch wenn das jetzt auch schon wieder ein paar Tage her ist, genau. Und dann habe ich auch eine Patreon-Frage, eine Supporter-Frage mitgebracht, auch ganz nice. Und dann sind wir heute eigentlich durch. Mit was starten wir rein? Wollen wir mit der Mo-Verletzung reinstarten oder?
Ja, doch, wahrscheinlich schon, ja. Lass erstmal mit der Mo-Verletzung anfangen. Wie ging's dir?
Du kannst es immer so schön beschreiben, bitte. Beschreibe, was ist passiert. Björn ist für mich immer so, der kann so Videoszenen so perfekt. Also, passt auf. Wir haben, die Magic haben gegen die Heat gespielt. Mo steht am Perimeter, drive rein. So macht es Björn immer nice.
Du machst es ja gerade sehr, sehr gut. Okay, dann übernehme ich von hier. Also, Mo zieht zum Korb gegen Khalil Ware, den Rookie von den Heat. Das ist kein Kontakt von Khalil DLL. Das bedeutet einfach wirklich kontaktlos. Sehr, sehr bitter. Mo macht mehr oder weniger, springt ab, landet mit beiden Füßen, will dann hochgehen für einen Jump Hook, für einen Finish am Ring. Und während er quasi mit dem linken Bein landet, siehst du, dass der Fuß sich so ein bisschen falsch setzt vielleicht und dadurch sein Knie einfach extrem belastet wird in die Mitte und dann wirklich zur Mitte hin nachgibt. Das ist eigentlich das, was wir alle gesehen haben. Und es ist leider, muss man sagen, eine typische Basketballverletzung, die wir schon oft gesehen haben. Alle haben sofort geschrien, ja, das wird Meniskus sein, das wird Kreuzbandriss sein. Und so war es jetzt letztendlich auch. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf. Ist es Kreuzband?
Kreuzbandriss, ja, ne? ja da muss operiert werden auch.
Kreuzbandriss muss operiert werden, ist die ganze Saison über raus. Kann man jetzt spekulieren, hat das mit Überbelastung vielleicht zu tun, weil Mo spielt natürlich eine Menge jetzt durch die vielen Verletzungen der anderen. Mo war ein großer Leistungsträger bei den Magic, war, kann man wirklich sagen, der drittwichtigste Magic in dieser Phase jetzt eigentlich die ganze Zeit.
Ja.
In Orlando war Sixth Man of the Year Kandidat, also das war halt auch wirklich seine beste Saison. Wir haben bisher viel drüber geredet, was er für eine unglaublich starke Spielzeit gerade hat. Und die Verletzung kommt halt unglaublich bitter. Sie hat mich so ein bisschen erinnert an Derrick Rose, seine erste große Verletzung. Ja, das ist ähnlich. Ja, der springt damals auch ab mit einem Fuß, glaube ich, landet dann auf beiden, wenn ich es noch richtig weiß, und knickt da auch so mit seinem Knie in die Mitte weg. Und ab dem Zeitpunkt war er nie wieder der gleiche. Ich glaube aber nicht, dass das bei Mo passiert. Ich glaube, Mo wird sich von der Verletzung erholen. Der ist im besten Alter immer noch. Der war bisher nie großartig verletzt. Und auch die Knie waren bei ihm jetzt noch nie ein Wunderpunkt oder so. Deswegen, ich glaube, der kommt wieder ganz normal zurück. Aber es dauert halt jetzt ein Jahr und das ist einfach unglaublich frustrierend für ihn und für die deutschen Basketballfans und für die Orlando Magic-Fans, die mittlerweile immer mehr werden, weil auch in den USA sind die Magic eines der gehyptesten jungen Teams überhaupt, kann man sagen.
Auch bei Franz damals schon ist es wirklich viral gegangen und jetzt auch bei Moritz Wagner. Man merkt, die US-Medien sind auch bei den Magic all in. Und Björn hat es ja perfekt beschrieben. Es gibt diesen einen Moment, da ist Mo für ein, zwei Sekunden mit beiden Beinen in der Luft und dann kommt er auf und geht. Es ist auch so witzig, wie intensiv man Sport mittlerweile verfolgt und wie gut man sich auch auskennt. Jeder wusste sofort, scheiße. Auch die Kamera schwenkt. Also erstmal bleibt die natürlich auf Moritz Wagner drauf, der die ersten 5 Sekunden, ne, überhaupt nicht reagiert. Du denkst, der ist einfach nur umgepickt. So. Also gar keine Reaktion. Und dann so nach, würde sagen, 6, 7, 8 Sekunden kommt, glaube ich, der richtige Schmerz, wo dann so, scheiße, okay. Dann schwenkt die Kamera auf Franz. Ey, und dann hast du schon in Franz Gesicht gesehen. Fuck, der wusste auch ganz genau, das ist bestimmt keine leichte Verletzung. Und für Moritz Wagner auch super bitter. Er bekommt ja immer diese 1+1-Verträge, hat jetzt quasi gerade sein erstes Vertragsjahr, 11 Millionen und jetzt im nächsten Jahr eine Team-Option. Und hat halt so gut gespielt, dass er auf jeden Fall sich empfohlen hätte, dass die Magic das zweite Jahr ziehen. Oder dass man sogar sagt, man lehnt das zweite Jahr ab und sagt, hey, du warst so gut, komm, neuer 3-Jahres-Vertrag, vielleicht irgendwie so 38, 40 Millionen als Leistungsträger von der Bank. Und jetzt kannst du halt gar nichts mehr dafür tun, dich irgendwie zu verkaufen. Muss ich auch gleich wieder an die Doku denken, die es ja auch jetzt vor einer Woche oder eineinhalb Wochen gab über die Wagner-Brüder. Und jetzt bist du halt so, ja geil, jetzt habe ich 3 Monate geil gespielt und war wirklich ein Leistungsträger und jetzt kann ich den Rest, vor allen Dingen zur Weihnachtszeit, du musst erstmal operiert werden. Dann die Reha, mir haben auch gleich ganz viele geschrieben, die es auch schon mal hatten, die Reha ist so ätzend, ich habe es Gott sei Dank noch nicht gehabt. Du glaube ich auch nicht, oder? Kreuzbandriss hattest du noch nie.
Ich bin voll verschont geblieben bisher mit den ganzen Sachen. Ich habe ein bisschen Knie, das einfach chronisch nicht so stark ist, aber sonst, ich hatte noch nie Kreuzbandriss, noch nie Meniskus, Gott sei Dank.
Also das ist wirklich eine ganz, ganz bittere Verletzung. Bin aber ähnlich wie Björn positiv gestimmt, dass Mo sich davon wieder erholen wird, auch wenn seine Spielweise schon auch athletisch ist. Das wird manchmal ein bisschen zu klein geredet oder bekommt zu wenig Anerkennung, weil Mo ist schon jemand, der gut ziehen kann und schon einen guten Drive hat, auch Richtung Korb und auch vom Offensiv-Rebounding. Kommen wir gerade eben dabei sind, lese ich auf einmal die Zahlen vor. Also 18,8 Minuten hat er bekommen jetzt im Durchschnitt, 12,9 Punkte, was für ihn Career High bedeutet hat in diesem Jahr, 56,2% Field Goal Percentage, 36% von draußen, 71,8% von der Freiwurflinie, 4,9 Rebounds, davon 1,3 Offensiv von 1,4 Assists, 0,8 Steals, 0,4 Blocks. Ja, und Björn hat's gesagt, also absoluter Leistungsträger und jetzt der dritte, der verletzt ist. Aber Ben Caro habe ich gesehen, der trainiert zumindest schon wieder. Ich glaube, der kommt jetzt dann bald wieder zurück, oder?
Ich habe aber gelesen, noch kein Contact, also noch keine Kontakt, Trainingssituation, sondern einfach nur ein bisschen gelaufen, wahrscheinlich im Training und vielleicht selber ein bisschen geworfen. Wir haben ja schon drüber geredet, bei Banchero und bei Franz einfach unglaublich frustrierend, beide Muskelfaserrisse, glaube ich, sind's. Und das ist halt eine Verletzung, das dauert so lange, weil du den Bauchmuskel halt auch bei allem immer brauchst und das natürlich jedes Mal dann ziehen und schmerzen wird. Aber nochmal kurz zurück zu Mo. Ich finde es wichtig, was du ansprichst. Diese Zukunft in der NBA ist halt echt immer so ungewiss. Und da war die Doku auch wirklich sehr, sehr einleuchtend, mal zu sehen, was da eigentlich hinter den Kulissen immer abgeht bei so einem Spieler wie Mo, der halt nicht dieses feste Zuhause hat, wo er sagt, okay, hier bin ich jetzt seit 6, 7 Jahren und die setzen auf mich und ich kriege immer meine Verträge, sondern du musst da wirklich bangen am Telefon jedes Mal und musst halt auch, das fand ich eben so krass, der musste halt auch immer sich klar positionieren und sagen, pass auf, wenn ihr mir nur 8 Millionen gebt im Jahr, dann kann ich nicht bleiben, weil das ist so tief unter meinem Marktwert und ihr gambelt hier darauf, dass ich, Mo Wagner, bei den Magic unbedingt bleiben will, weil ich da mit meinem Bruder zusammen wohne und bla bla bla. Ja, aber ich bin kein Babysitter für Franz, ich bin selber Basketballprofi und dann müsst ihr mir meinen Marktwert zahlen oder ich bin weg. Das ist so spannend, diese Einblicke zu sehen. Und jetzt zu der Sache mit dem Vertrag, das ist wirklich bitter, dass es eine Teamoption ist nächstes Jahr. Ich habe auch viel drüber nachgedacht, weil wir hatten es jetzt ja bei den Warriors mit D'Anthony Melton, haben wir ja drüber geredet, ne? Der hatte eine Season-Ending-Injury und wurde jetzt direkt getradet für Dennis.
Ja.
Du guckst gerade so skeptisch, habe ich das richtig?
Nee, du hast es richtig. Ich habe gerade überlegt, ob es gibt doch, glaube ich, die, wie heißt die Regel nochmal, wenn jemand eine Season-Ending-Injury hat.
Ja, dann kriegst du so eine Compensation. Da kannst du dann nochmal für jemand traden oder jemand unter Vertrag nehmen, meinst du
genau,
das?
Genau, richtig. Aber mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Ich habe gestern Player Exception. Player Exception. Ja, genau richtig.
Genau. Ja, und ich habe eben viele Fragen bekommen, weil Leute das halt mit D'Anthony Melton jetzt mitbekommen haben, dass der mit einer Season-Ending-Injury jetzt einfach getradet wurde und ob das jetzt Mo auch passieren könnte. Ich würde sagen, theoretisch ja. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Mo schon bei den Magic für den Erfolg der Magic wichtiger und ein längerfristigeres Piece ist als D'Anthony Melton. Der war da ja jetzt erst seit Anfang der Saison. Das ist nicht das Gleiche wie bei Moritz Wagner. Und natürlich gibt es auch immer noch die Verbindung zu Franz. Und natürlich kann man das nicht völlig ignorieren. Und das werden die Magic auch nicht tun. Die wollen auch nicht einem Spieler, dem sie bei Franz über 200 Millionen für die nächsten 5 Jahre zahlen. Die wollen den jetzt auch nicht abfacken, dass der sich nicht mehr so wohlfühlt bei dem eigenen Team. Aber trotzdem ist die NBA ein Business und theoretisch könnten sie ihn traden. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass sie es machen, weil ich glaube, dafür ist Mo zu wichtig für die Magic und deren Erfolg. Aber letzter Punkt, den ich anführen würde, nochmal, die NBA ist halt ein Business und ihr habt es ja bei uns auch gehört, ich würde sagen, das letzte Jahr über haben wir viel über dieses ganze Thema geredet, dass es eben eine neue CBA gibt in der NBA, also neue Vertragskonditionen für die Teams, wen sie unter Vertrag nehmen dürfen, wie hoch die Spielergehälter sein dürfen und dass vor allem die Strafen sehr, sehr viel höher geworden sind, wenn du über eine bestimmte Gehaltsgrenze kommst. Und ich glaube, dass Teams heutzutage echt harte Entscheidungen treffen müssen, wo sie früher einfach gesagt hätten, ja, scheiß drauf, dann zahlen wir die kleine Strafe, die da eben auf uns zukommt. Heutzutage kann dich das richtig darin hindern, dein Roster ordentlich aufzustellen, dein Team ordentlich hinzustellen. Und deswegen sollte man nie ganz ausschließen, dass die Magic vielleicht doch einen Move machen müssen. Du weißt es einfach nie.
Ja, das ist echt ein guter Punkt. Ich glaube aber auch, aufgrund der Reaktion auch auf der Pressekonferenz, fand ich übrigens mega sweet. Jamal Mosley, Cole Anthony, also wirklich alle. Man merkt schon, der Zusammenhalt in diesem Team ist ganz, ganz besonders. Und deswegen ist es eine absolut beschissene Situation. Ich würde mir jetzt aber auch keine Sorgen machen über die Zukunft von Moritz Wagner. Und Björn hat gerade einen interessanten Punkt gebracht mit D'Anthony Melton und Dennis Schröder. Die Magic sind ja nicht im Win-Now-Modus. Die Warriors müssen ja auf Krampf jetzt die letzten 2 Jahre von Stephen Curry, die letzten beiden Competitive-Jahre, würde ich jetzt einfach mal behaupten, irgendwie maximieren. Und bei den Magic, die sind so jung, die sind eigentlich schon viel zu gut dafür, wie jung die eigentlich noch sind. Und jetzt hast du natürlich irgendwie gleich mehrere Verletzungen auf so einem hohen Level. Aber es ist überhaupt kein Grund, jetzt irgendwie einen Panic-Move zu machen. Banchero kommt zurück in den nächsten, behaupte ich jetzt mal, vielleicht 2, 3 Wochen. Dann kommt Franz zurück, vielleicht irgendwie Ende Januar, Anfang Februar. Ist natürlich wegen dem All-Star-Case kacke gewesen, sind wir uns alle einig. Und für Moritz Wagner ist natürlich bitter, weil halt gleich wirklich die komplette Saison vorbei ist. Aber overall, die haben halt auch so viele Spieler, die dann halt auch immer noch das Ceiling mitbringen, wenn die dann plötzlich mehr Minuten bekommen, dann kann es halt sein, dass sie von jetzt auf gleich halt auch einfach explodieren oder dann auch diese Raps auch irgendwie für sich selber nutzen können. Und vielleicht passiert das jetzt auch wieder.
Ja, es ist die Next Man Up Mentality, die bei den Magic so gelobt wurde jetzt die ganze Zeit. Also Cole Anthony hat es ja dann bewiesen in dem Spiel.
Ja, das war auch geistes, also war wirklich verrückt, ja, ey.
Also das war gegen Miami war das Spiel, wo Mo sich verletzt hat, eben in der ersten Halbzeit, und dann war natürlich erstmal Schock und die Magic sind auch zurückgefallen, waren 22 Punkte hinten am Anfang des vierten Viertels, und dann haben die wirklich diese Heat sowas von kaputt gemacht. Unter der Führung von Cole Anthony, der teilweise nicht mal mehr in der Rotation wirklich war bei den Magic. Ja. Und das ist halt so das Geile, dass die einfach alle ready sind und wirklich einen unglaublich starken Teamzusammenhalt haben. Und ich will das nochmal kurz festhalten, dass dieses vierte Viertel bei Magic gegen Miami wirklich 37-8 ausging.
Das ist
und die
so
Magic
verrückt.
Und die Magic am Ende dieses Spiel gewonnen haben. Also wirklich Shoutout an Cole Anthony und Shoutout eben an die ganze Mentalität bei den Magic. Und ich bin bei dir, das sollte man vielleicht echt nochmal erwähnen, dass die Warriors halt wirklich alles maximieren müssen gerade. Und die Magic haben nicht diesen enormen Druck. Das ja, kann man auf jeden Fall festhalten. Was aber noch negativ ist natürlich, jetzt für Mo Wagner muss man sagen, die Magic sind halt so schon verdammt stark auf Big Man aufgestellt. Mhm. Also Goga Bitadze spielt wirklich gut, die haben immer noch Wendell Carter Jr., die haben immer noch Jonathan Isaac, der jetzt kein Fünfer, glaube ich, ist traditionell, sondern mehr ein Vierer, aber du weißt, was ich meine, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, wenn jetzt Mo weg wäre bei den Magic und du hast trotzdem noch Banchero und Franz und die ganzen anderen, dann funktioniert dieses Team wahrscheinlich trotzdem. Das ist so ein bisschen das Tragische, über das man gerade nicht reden will, weil die sind auf Big Man eigentlich gut aufgestellt. Mo war nur auch in dieser Big Man-Rotation unglaublich stark. Aber wenn jetzt Mo weg wäre, ja, dann muss halt Wendell Carter ein bisschen upsteppen.
Ja.
Das wäre jetzt irgendwie schon zu kompensieren, so hart das klingt. Aber ich hoffe wirklich, dass bei den Magic, ich meine, wir sehen es ja überall, das Orlando Magic Social Media Team macht voll viel für Deutschland. Die kommen jetzt hier rüber, machen Public Viewing für Deutschland in München. Die machen so viel ja auch bei den Magic. Wir sind jetzt beim Community Trip da. Wir haben direkt mit den Magic zu tun gehabt. Die waren unfassbar nett, haben gesagt, ey, wir wollen euch unbedingt kennenlernen, bla bla bla. Das ist, glaube ich, schon eine Connection, die weiterhin haben wollen mit Deutschland. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das ausschlaggebend sein wird, aber ich glaube, Mo ist schon wirklich ein großer Teil des Teams. Und ja, malen wir mal nicht den Teufel an die Wand, sondern hoffen einfach, er erholt sich gut. Die Magic picken seine Option ab und dann kann er sich im nächsten Jahr für die nächste Vertragsverlängerung hoffentlich empfehlen.
Genau, so würde ich das Ganze auch einordnen. Ja, das Community-Event in München. Björn und ich haben gerade schon gescherzt, hey, wird immer trauriger und trauriger. Es ist das Spiel Nets gegen die Magic. Dennis Schröder ist jetzt nicht mehr bei den Nets. Und bei den Magic ist irgendwie jeder Spieler, den man so aus deutscher Perspektive gerne verfolgt, ist. Das wird dann halt das große Tristan-Game. Muss Tristan halt einfach 25 plus rausballern.
Ja, ich gehe sogar weiter. Tristan geht für 40. Ey, es geht gegen Brooklyn. Alle aus deiner Heimatstadt gucken zu in München. Like, geh dafür, scheißegal. Ich bin total gespannt. Ja, das ist echt bitter, also weil wir bekommen es ja hinter den Kulissen auch so ein bisschen mit. Also die Orlando Magic organisieren das wirklich hier vor Ort in Deutschland. Das ist halt auch für die ein großes Ding, so ey, erstes Event hier in Deutschland. Die kommen extra aus USA, ein paar Leute, und organisieren das hier vor Ort. Wir beide sind vor Ort eingeladen. Und dann hörst du halt so jedes Mal so, ja, okay, Franz jetzt raus, Mo jetzt raus, Banchero ist schon raus, Dennis getradet. Also das waren schon, glaube ich, so drei Schläge in die Magengrube von denen. Das tut mir auch ein bisschen leid.
Ja, mir auch auf jeden Fall. Wir gucken noch gemeinsam auf den Spielplan die nächsten Wochen, damit wir so ein bisschen ein Gefühl für bekommen. Die Magic sind aktuell an der 4 mit 18-12, haben immer noch einen 3-Spiele-Vorsprung auf die Milwaukee Bucks. Die nächsten Gegner werden leider jetzt nicht die leichtesten. Mhm. Jetzt geht's dann erstmal, also wir nehmen heute am Montag schon auf, weil für uns dann auch morgen Dienstag Weihnachten ist, für euch gestern. Genau, sie spielen jetzt gegen die Celtics, dann spielen sie gegen die Heat, dann spielen sie gegen die Knicks und dann wird's wieder etwas überschaubarer. Dann spielt man gegen die Nets, das Spiel, was wir gerade eben angesprochen haben, am 29. Dann die Detroit Pistons, die Raptors, die Jazz. Du musst eigentlich jetzt schauen, dass du so diese Spiele, Nets, Pistons, Raptors, Jazz, dass du da irgendwie gut wegkommst. Danach geht's wieder gegen die Knicks, Timberwolves, Bucks, Sixers, ja, Bucks, Celtics, Nuggets. Oh mein Gott. Okay, also das wird dann schon auf jeden Fall knackig.
Ja, ich sehe das ein bisschen so. Ich habe auch den Spielplan immer wieder mehr angeschaut, aber ich finde, es geht hier um so einen großen Raum einfach. Es geht ja hier wirklich um wahrscheinlich noch mindestens einen Monat auch bei Franz. Ich glaube, man muss gar nicht so sehr auf den Spielplan gucken. Man muss festhalten, die spielen in der Eastern Conference, da werden sie sich auf jeden Fall unter den Playoff-Teams oder schlimmstenfalls Play-In-Teams halten können, wenn jetzt gerade wirklich alle fehlen. Die Mannschaft ist aber halt defensiv immer so stark, dass sie selbst mit schwacher Offense irgendwie in diesen knappen Games zumindest drin sind und die teilweise dann auch gewinnen können. Und du hast vorhin fast ein bisschen optimistisch, als du gesagt hast, du rechnest damit, dass Franz so Ende Januar wiederkommt oder Anfang Februar. Ich glaube tatsächlich, dass der wahrscheinlich nach dem All-Star-Break erst kommt, also so Mitte, Ende Februar, weil die wahrscheinlich auch nichts riskieren wollen. Und ja, da bin ich wieder bei meinem Punkt, du bist halt im Osten. Wenn du jetzt im Westen wärst, ey, da zählt halt wirklich jedes Spiel. Du musst kompetitiv sein die ganze Zeit. Im Osten, da hast du dann, keine Ahnung, von Mitte Februar bis Mitte April, bis die Playoffs anfangen. Ey, hab da ein, zwei Monate einen guten Stretch, einen dominanten Stretch, dann bist du doch wieder unter den Top 4. Ich glaube, die müssen sich gar nicht so stressen wahrscheinlich hier in Orlando, wie du das müsstest, wenn du jetzt im Western Conference Team wärst. Das ist auch nochmal eine beschwichtigende oder eine News, die uns einfach alle so ein bisschen entspannen könnte, finde ich.
Ich wünschte, wir könnten einfach den Jungs eine magische Bohne geben von Dragon Ball und plötzlich sind alle wieder
stark.
Plötzlich sind alle wieder fit. Franz Wagner, Super Saiyajin.
Warum ist da eigentlich keiner dran? Kann mal bitte einer eine magische Bohne einfach erfinden?
Das
ist
so
wirklich
geil.
Der größte. Das ist sowieso so geil, weil ich verfolge Dragon Ball wirklich sehr intensiv und Akira Toriyama, der jetzt leider verstorben ist, der Zeichner davon. Der hat schon oft einfach so Bullshit einfach erfunden in der Serie, einfach damit es weitergeht oder einfach damit es funktioniert, wo er vorher nicht dran gedacht hat. Und diese magische Bohne zu erfinden, einfach hat ja nur den Sinn, dass die Kämpfer quasi immer halb tot fast sein können von den Gegnern. Dann kriegen sie eine magische Bohne und durch diese magische Bohne und dann nochmal durch ein bisschen Narrativ haben sie dann plötzlich die Kraft, den Gegner zu besiegen. Aber du hast immer diesen Moment erstmal in jedem Dragon Ball Arc, hast du immer erstmal die Situation, wo die alle fast gekillt werden. Selbst so ein Goku kriegt erstmal voll aufs Maul und muss dann oft eine magische Bohne essen, damit er überhaupt klarkommt.
Ja,
und dann,
also
für
witzig.
Alle, die das Konzept nicht kennen, eine magische Bohne ist quasi, ganz am Anfang hieß es, glaube ich, die heilt alle deine Verletzungen und du bist so satt, dass du 7 Tage nichts essen musst oder so. Ich glaube, das war ganz am Anfang in der Story. Das mit den 7 Tage Essen haben sie irgendwann dann gestrichen, aber ja, du bist quasi von jedem Knochenbruch, von jeder inneren Blutung, alles, was du so kriegst in Dragon Ball, bist du dann wieder geheilt.
Ja, witzig, Dragon Ball ist auf jeden Fall gerade in der Starting Five gleich auch nochmal mit dabei. Deswegen bin ich, glaube ich, auch gerade eben da drauf gekommen. Sind wir durch mit den Magic, oder? Können wir da einen Haken hintermachen?
Ja.
Okay.
Sind wir durch. Kann ich dich, bevor wir in die Starting Five gehen, kurz noch zu Vegas fragen? Weil ich habe letzte Woche kurz mit dir über Vegas geredet. Da hattest du das Halbfinale gesehen, da hattest du so die ersten Tage erlebt. Jetzt mittlerweile bist du wieder zurück. Ich will dir auch kurz Raum geben, falls du deine Odyssee nach Hause nochmal erzählen willst oder nicht. Ist dir überlassen. Ja. Aber ja, sag mal insgesamt so dein Fazit jetzt zum Trip. Hat sich's gelohnt? Wie ist die Stimmung vor Ort? Wie waren die Games? Was ist Las Vegas für eine Stadt? So, gib uns einfach so ein kurzes Summary jetzt nochmal, nachdem du alles erlebt hast. Und wie war es für die Gewinner?
Ja,
die
also
mit dir mitkommen durften.
Genau, also für die Gewinner war es auf jeden Fall ein bisschen schwierig, denn die beiden waren 20 und das ist in Las Vegas halt einfach wirklich ein kritisches Thema. Also ich musste die beiden sogar im Hotel einchecken. Ich weiß nicht, ob wir das im Patreon-Pod oder im Main-Pod besprochen haben.
Ja.
Auf jeden Fall, die Geschichte kann ich auch ganz kurz erzählen. Ich liege in meinem Bett, ich habe halt schon geschlafen und dann um 11 oder 11:30 klingelt mein Hoteltelefon. Ich habe es erstmal gar nicht gecheckt. Hab weitergeschlafen, das klingelt dann nochmal und dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich mal kurz aufwachen und schauen, was los ist und dann schaue ich auch auf mein Handy und dann hast du mit der NBA halt auch so eine Gruppe gehabt, einmal die Gewinnergruppe, dann ich mit der NBA separat, ich sehe nur verpasste Anruf, 100 Nachrichten, die konnten halt nicht einchecken, dann bin ich wirklich verschlafen runter, wirklich alle sind gerade am Zocken, voll schön angezogen, Hemd, Anzug, Kleider und ich komme da irgendwie wie der letzte Assi in dem Hotel, wo die Standardnacht im Standardzimmer irgendwie $300 kostet, komme ich dann da runter und habe die beiden dann eingecheckt. Also, das Spiel an sich war für beide natürlich mega. Das war ihr erstes NBA-Spiel, das erste Mal USA, Las Vegas.
Nice,
also, da muss ich, glaube ich, da nicht dazu sagen, dass das für die besonders war. Der Trip war schön. Der größte Kritikpunkt für mich ist wirklich, und Björn und ich, wir haben das schon vor dem Trip gesagt, diese Pause zwischen Halbfinale und Finale ist so ein Downer. Das ist ja einfach der absolute Wahnsinn. Wenn wirklich am Samstag das Halbfinale gewesen wäre und am Sonntag das Finale, vor allem das Publikum war auch am Dienstag dann ein ganz anderes. Da waren nicht wieder die gleichen Leute. Ich habe echt versucht, ein bisschen so zu gucken, ne? Und das, du kriegst dann auch keine Stimmung rein, weil Las Vegas hat keine Freiplätze, Las Vegas hat kein Basketballteam, hat überhaupt keine Basketballkultur. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Ort, den man, glaube ich, überdenken sollte als Austragungsort für den NBA Cup. Das Event an sich selbst ist natürlich, wenn du mit dabei bist, überragend. Das ist dann auch nochmal was ganz anderes, weil ich glaube, die Spiele als Zuschauer waren jetzt nicht so geil. In der Halle ist es dann natürlich nochmal was anderes.
Ja.
Das Finale war leider ehrlicherweise, war es ein Blowout? Es war auf jeden Fall eine eindeutige Geschichte am Ende für die Milwaukee Bucks, weil okay, sie halt nichts getroffen hat. Also wirklich.
Ja, das war schlimm. Ja,
das war wirklich schlimm. Deswegen, es war eine schöne Erfahrung. Ich weiß aber auch nicht mal, ob ich privat Las Vegas für 5 Tage bräuchte. Ich glaube, das ist wirklich eine Stadt, wo man sagt, hey, wenn man 3 Tage coole Events hat, möchte ein bisschen zocken. Also zocken am Automaten meine ich jetzt, oder nicht Basketball, dann glaube ich, reicht das und kann an der Westküste dann wieder weiter. Zu meiner Rückreise. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Pass auf, ich habe nämlich sogar eine Frage in der Starting Five mit dabei. Deswegen erzähle ich jetzt ganz kurz die Rückreise und dann stelle ich die Frage. Das Ding war, du kannst nicht von München aus direkt nach Las Vegas fliegen und auch nicht zurück. Das bedeutet, ich musste erstmal nach San Francisco oder nach Denver oder Chicago oder irgendwo hin. Und ich habe halt immer so 1,5 Stunden bis 2 Stunden Zeit eingeplant, um umzusteigen, was eigentlich echt genügend Zeit ist. Aber in San Francisco war Nebel und wir konnten nicht losfliegen in Las Vegas. Das bedeutet, ich habe meinen San Francisco-Flug verpasst, bin da rübergerannt wie ein Bekloppter, weil der natürlich auch Delay hatte. Dann stehe ich vor dem Scheißboarding und es ist schon closed und du kommst nicht mehr rein. Ich war so genervt. Dann habe ich das Ganze umgebucht, dann bin ich erstmal nach Denver geflogen, dann in Denver hätte ich auch fast den Flug verpasst, weil auch da hat das Boarding wieder 40 Minuten Verspätung gehabt, also Grüße gehen raus an United Airlines, ihr seid die deutsche Bahn der USA, wirklich, ja, ey, ich habe auch mit einigen anderen geredet, haben gesagt, das ist komplett normal, United Airlines fliegt nie pünktlich los, und ich so, okay, cool, danke, dass ich die Information auch habe, ich bin einfach nur zurückgekommen und ich war fertig, weil natürlich hat der Trip irgendwie viel länger gedauert, dann bin ich auch noch im Mittelsitz gesessen, 9 Stunden auf dem Rückflug. Ich hasse es. So sitzt du dann drinnen. Wenn du raus möchtest, musst du den antippen. Du kannst dich nicht richtig bewegen, du kannst dich nicht zur Seite lehnen. Ich habe einfach echt nur gedacht, bitte, ich will einfach. Und mein Koffer wurde auch nicht mitgeliefert, wo mein Mikrofon drinnen war. Also,
ja, das ist crazy.
Das war wirklich, es war ein absoluter Horrortrip. Ich habe das Ganze ja auch in meiner Insta-Story geschrieben und die Leute haben nur gesagt, Max, herzlichstes Beileid, aber es ist einfach so lustig und ich habe es mir dann auch durchgelesen und musste dann auch nochmal lachen, weil ich dachte mir auch, ey, was für eine Scheiße. So, jetzt zu meiner Frage. Was war dein schlimmster Trip, den du jemals erlebt hast? Irgendeine Odyssee, wo du sagst, also ich weiß, dass du das damals das mit Sibes und Griechenland, glaube ich, mit Athen, das war richtig wild, weil du gar nicht hingekommen bist und bist auch irgendwie 3-mal umgestiegen, musstest 1-mal übernachten, bist dann wieder zurückgeflogen, es war alles für den Arsch. Aber ich weiß nicht, ob das das Schlimmste war, was du mal so an Erfahrungen gemacht hast, wenn es ums Fliegen geht.
Ja, das ist eine super Frage, aber ich bin so schlecht, sowas zu rekapitulieren. Ich dachte auch gerade, als du über die Airlines geredet hast, ey, das ist halt alles bei mir irgendwie, das wird alles von Aisha übernommen. Aisha ist diejenige, die könnte dir hier einen Aufsatz sagen, ja, Managerin, wirklich, über welche Airline ist die beste und wo sind wir am besten geflogen, das weiß ich gerade alles nicht. Ich will sagen, einer meiner schlimmsten Trips war auf jeden Fall mit dir nach Oakland, weil wie halt auch,
also so krank.
Ja, und nicht nur, dass ich so krank war und also ich hatte wirklich Fieber, Schüttelfrost, ich habe gar nichts mehr gepackt bekommen und mussten dann zu diesen 2 Games, einmal war ich sogar akkreditiert, das erste Mal akkreditiert in meinem Leben und ich stehe da todkrank, dann holt mich so ein Typ, der wusste halt nicht, wo ich hingehöre und der dachte, ich will in den Spurs Locker Room und dann stellt er mich so mitten in den Spurs Locker Room um mich herum, DeMar DeRozan, Jakob Poeltl, Greg Popovich und ich stehe da nur und scheiß mich ein und denke mir, ey, ich stelle hier keine Frage niemanden, ich will einfach nur wieder hier raus. Dann hat er mich rausgenommen. Ey, es war so wild, egal. Nee, aber das hat ja alleine damit angefangen, dass wir beide auch so verplant waren mit allem. Also wir beide, wir mussten nach Oakland, haben aber natürlich einen Flug gebucht nach San Francisco. So, ja. Das heißt, wir kamen in San Francisco an, haben den Uber immer wieder bestellt oder das Taxi, haben dem gesagt, so ja, hier ist unser Hotel. Und dann hat der immer gesagt, ja, aber das ist ja nicht in San Francisco, das ist in Oakland. Ich fahre euch doch nicht nach Oakland, seid ihr wahnsinnig. Mhm, das, ja. Das ist halt einfach eine völlig andere Stadt, wo du über die ganze Brücke musst und so. Das war ein Riesenthema. Dann muss man sagen, wir waren auch wirklich in mehr oder weniger einer Absteige. Also wir checken da ein, da sitzt so ein Mädel an der Rezeption. Ey, die war wahrscheinlich 18, sonst könnte sie da nicht arbeiten. Die wirkte wie 15, und hatte ungefähr auch die Social Skills von einer 15-Jährigen. Wir kommen da an, sind todmüde, schauen die an, sagen so, hey, wir haben hier das Zimmer mit zwei Queen-Size-Betten, zwei getrennte Betten. Sie sagt, habe ich nicht. Ich habe euch mit einem Bett zusammen. Ja. Und dann sage ich, ja, nee, wir sind hier zwei Business-Kollegen, du kannst uns nicht bitte zusammen in ein Bett legen, ich brauche bitte ein anderes Zimmer, Und wirklich immer mit so einem Ton und so einer Art, also kein bisschen so, ey, ich versuch was oder lass mich mal schauen oder lass mich den anrufen, habe ich nicht, ne, weiß ich nicht, hier ist dein Zimmer, ich habe nichts anderes. So, das war, dann wurde ich, wie gesagt, da todkrank, und dann die Rückreise, weiß ich auch noch, wie ich da komplett krank ey, wirklich mitten in der Nacht, ja, das ist die schlimmste Reise ever, ich weiß es, ja.
Ja.
Todkrank, sitze ich dann da mit dir. Du hast da Gott sei Dank den Mittelsitz genommen, danke dafür nochmal, ich war im Gang. Ja. Neben uns war so eine ganz kleine Frau, die sich den ganzen Flug, weißt du das noch, einfach so zusammengehockt hat in dem Sitz, nicht einmal aufgestanden ist, nichts gegessen hat. Und dann weiß ich noch, wie ich ungelogen, was sind wir geflogen, vielleicht so 11, 12 Stunden, keine Ahnung. Ich weiß noch, wie ich davon 5 Stunden straight up auf ein Flugzeugklo verbracht habe, weil es mir so schlecht ging und ich halt auch nichts essen konnte und ey, Mann, Alter.
Ich erinnere das mich, war weil die du Hölle. Hast es mir danach nämlich, weil Björn hat dann nämlich seinen Connection-Flight genommen, wir haben uns dann die Hand geschüttelt und in dem Moment hat er mir nämlich die Scheiße übergeben, weil ich war dann nämlich, ich bin dann nämlich nach Hause gekommen und zwei Tage später, Leute, ich war fetzen krank, ich hatte Schüttelfrost, ich habe Fieber bekommen. Ey, der hat mir einfach diese Kacke wirklich abgeschossen. Aber wenigstens nicht in Oakland, da war ich gesund. Genau. Aber danach war ich auch fünf Tage, 6, 7 Tage war ich so am Arsch. So, ja, Max, das, übrigens hier viel Spaß damit.
Das war wirklich nicht geil. Also Reisen an sich ist ja schon anstrengend und wenn du es dann machst mit Fieber und Schüttelfrost und kannst nichts essen, musst dich dauernd übergeben. Ey, das war die Hölle. Da sogar nachts, ich war dann am Klo und bin da wirklich so ein bisschen so eingenickt auf der Toilette, weil ich halt einfach nur da irgendwie so kurz Frieden hatte. Und dann hat einfach mitten in der Nacht so eine Stewardess so an diese Toilettentür geklopft, weil die gesagt haben, du kannst nicht die ganze Nacht in dieser Toilette verbringen. Da hast du was aufgemacht. Aber ich würde sagen, das war mein schlimmster Trip. Und den anderen, der ist noch gar nicht so lange her da mit Griechenland. Das habe ich auch hier im Pod erzählt. Deswegen, da müsst ihr einfach nur ein paar Folgen zurück in diesem Jahr. Da habe ich das erzählt.
Ja, gut, nochmal Traumata hochgeholt.
Ja, Riesentraumata.
Ja. Okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Das ist eine NBA-Frage und zwar, Wemby hatte zuletzt wieder 10 Blocks gegen die Trailblazers. Mhm. Wie viele Blocks hat er bisher in seiner Karriere erzielt? Wenn du einen Tipp möchtest, sage ich dir die Karrierespiele, aber vielleicht kriegst du es auch ohnehin. Wie viele Blocks hat Wemby bisher in seiner Karriere?
Also Wemby ist, glaube ich, in seinem Rookie-Jahr bei 3,6 Blocks gewesen im Schnitt und ich glaube auch jetzt in dieser Saison ist er so bei 3,5 und 3,6 und ich glaube, er war relativ gesund. Ich sag mal, er hat 70 Spiele gemacht, um es leichter zu rechnen, mal 3 wären schon mal 210. Es kann sein, dass ich jetzt komplett alles falsch rechne, aber ich sag mal, so knapp 300 Blocks, so roundabout 300 Blocks.
Geh mal über 300 Blocks, nenn mal irgendeine Zahl, vielleicht triffst du sie ja zufälligerweise. Aber 300 ist schon gut. Geh ein bisschen drüber.
301 Blocks.
Nein. Nee, schon.
Ja, keine Ahnung, 346.
341.
Oh,
341,
shit.
Sehr, sehr knapp. Okay. Ja. 94 Karrierespiele hat Wemby bisher gemacht, 341 Blocks. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Wenn er diese Quote beibehält, dann kommt er jetzt schon in diesem Jahr in die Top 100 der Blocks of all time. Und er ist in seinem zweiten Jahr. Also das ist wirklich, das ist verrückt. Was ich auch spannend fand, das habe ich jetzt nicht als Frage mit dabei, die Pace von Wemby bezüglich der Dreier. Wenn Wemby weiterhin so in den Dreier treffen würde, dann ist er auch da später mal in seiner Karriere, wenn er gesund bleibt, halt auch einfach unter den Top 20 oder Top 10 oder was auch immer.
Ja, was ich so spannend fand, ich krieg's aber auch nicht mehr ganz zusammen, ich glaube, das war irgendwie Wemby, wie schnell er seine ersten, ich glaube, 203 oder so getroffen hat.
Genau.
Und da war es irgendwie schneller als Curry, schneller als Harden, schneller als der und der. Das fand ich bemerkenswert, aber ja, das Volumen heutzutage ist halt einfach so wahnsinnig hoch. Also es kann halt auch, hast du die Zahlen vor dir, wie viel Dreier nimmt Wemby pro Spiel?
Nee, leider habe ich das gerade nicht auf. Aber ich würde schätzen, so aktuell vielleicht so 5,8 oder sowas.
Es kommt mir ein bisschen hoch vor. Ich guck mal, er ist bei... Nein, er ist sogar viel höher. Er ist bei 9.
What?
9 okay. im Schnitt.
Ja,
holy
okay.
shit. Und in seinem und das ist eben das Ding. Jetzt vergleichen wir das mal mit Curry in seinem Rookie-Jahr und zweitem Jahr. Curry in seinem zweiten
so
Jahr. Ja, 4,6.
Das ist ja lächerlich.
Das ist die Hälfte von dem, was Wemby heute nimmt. Also die Zeit war einfach so eine andere. Ja, deswegen, da werden viele Dreierrekorde jetzt gebrochen werden. Ich glaube, nur die All-Time-Dreier, das wird verdammt schwer, da Curry jemals einzuholen.
Ja, das glaube ich auch. Okay, die Frage abgehakt. Nächste Frage. Um welches Team muss man sich deiner Meinung nach am meisten Sorgen machen aktuell? Die Denver Nuggets, die Sacramento Kings oder die Philadelphia 76ers? Nuggets, Kings, Sixers.
Ja.
Wo würdest du aktuell sagen, muss man sich am meisten Sorgen machen?
Also ich würde fast sagen, die Kings. Weil die Kings sind echt eine lange Zeit jetzt aus dem Play-In raus. DeRozan hatte heute Nacht ein unglaublich schwaches Spiel. Zwei Punkte, zwei Rebounds, zwei Assists von eigentlich deinem drittbesten Spieler Minimum. Ich habe auch danach viel gelesen, so in den Kings Foren und so, und da stand viel, die Offense ist gar nicht für DeRozan gut ausgelegt und der Spielstil passt auch nicht wirklich, weil die Kings eigentlich lieber schnell gehen wollen und viel über die Guards pushen wollen. Und mit DeRozan, ist halt ein ganz anderer Halbfeld-Basketball, der viel langsamer ist und dadurch passt der Fit gar nicht. Und ich glaube, dass die haben halt keinen, wie jetzt zum Beispiel die Nuggets oder auch die Sixers, die haben halt keinen Top-3-MVP-Kandidat. Die haben keinen Jokic, die haben keinen möglicherweise Embiid und Maxi und Paul George, wo du sagen kannst, okay, da kommt noch ein richtiger Push dann oder die Sixers sind halt auch in der schwächeren Conference, da musst du dir auch weniger Sorgen machen. Ey, die Kings sind, ich weiß nicht, seit wie vielen Wochen außerhalb vom Play-In und es sieht im Moment auch nicht danach aus, dass sie wieder reinkommen. Also das ist wirklich problematisch, glaube ich, bei den Kings. Ich würde sagen, da musst du anführen. Das hängt auch damit zusammen, dass bestimmte Spieler nicht mehr diese Dreierquoten treffen, die sie die letzten ein, zwei Jahre getroffen haben. Damit hängt es viel zusammen. Das sind viele Gründe, nicht nur DeRozan, aber ja, ich würde sagen, das Kings-Thema ist das Dramatischste.
Würde ich auch sagen. Vor allem das Team ist eigentlich zum Großteil immer fit gewesen, jetzt die ganze Saison über.
Okay.
Und bei Philly hast du ja klar, blöde Situation, aber Embiid verletzt, dann jetzt ist Jared McCain komplett raus, Paul George sieht aktuell noch aus wie ein Schatten seiner selbst, für mich bisher auch eine große Enttäuschung,
total.
Aber es gibt schon irgendwie Gründe und bei den Kings merkst du halt wirklich, das passt halt nicht wirklich und ich würde aktuell auch sagen, es wird echt schwierig für die Kings, wenn sie sich nicht irgendwie fangen, dass sie auch das Play-In erreichen können in diesem Jahr, es ist nicht unmöglich, muss man auch sagen, das Play-In-Rennen in der Western Conference ist jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie 10 Games behind bist. Aber Kings sehr, sehr spannend.
Ein Game, ja.
Ja, genau. Und auch sehr, sehr spannend, dass die Berichte lauter werden. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber mir ist auf jeden Fall immer öfters ins Auge gestochen. De'Aaron Fox eventuell, dass er sagt, hey, bei den Kings, wenn da nicht irgendwie was passiert und es wird ein bisschen nicht mehr auf Win-Now-Moves gegangen, dass der sich eventuell überlegt, die Franchise zu verlassen. Und eine Franchise, die da sehr, sehr laut hinausposaunt wird, sind die Spurs. De'Aaron Fox zu den Spurs eventuell in der Zukunft. Und das finde ich sehr, sehr sexy, wenn ich ehrlich sein darf. Fox an der Seite von Victor Wembanyama, der hat jetzt noch 2 Jahre Vertrag. De'Aaron Fox und der Vertrag ist auch, muss man sagen, also aktuell für so einen Spieler ja lächerlich. Der verdient jetzt 34,8 Millionen und im nächsten Jahr 37,1 Millionen. Und dann 2026, 27 wird der eben Free Agent. Und wenn der sich halt mit den Kings nicht einigen kann, dann wird das ein sehr, sehr spannender Trade-Kandidat in der nächsten Saison.
Also vor allem, wenn du mir ein Backcourt gibst aus De'Aaron Fox und Castle, Das ist ja unfassbar geil. Ich pushe ja sowieso schon das ganze Jahr über, wie underrated Fox ist und dass wir nie genug über den reden, sondern halt eher immer bei den Kingstern dieser Versenkung irgendwie verschwindet. Ich werde absolut dafür. Ich will natürlich jetzt den Kings-Fans nicht ihr Herz rausreißen, weil das ist ihr Franchise-Player. Mhm. Und die hatten ja auch Erfolge jetzt dann das erste Mal Playoffs vor 2 Jahren und so. Der ist ja eigentlich komplett verankert bei diesem Team, wurde auch von dem Team gedraftet. Das wäre natürlich schlimm für die Kings, wenn er da weggeht, aber für ihn und seine Karriere und für das zukünftige Team, wo er hingehen würde, das wäre so ein Win. Also das muss man wirklich mal sagen, aus einem Markt heraus, der halt überhaupt nicht sexy ist, zu gut, Spurs ist auch nicht der sexy Markt, aber halt, die haben dann Wemby und viel junges Talent, da würde schon viel mehr gehen. Ich war gerade auch bei vielen anderen Teams, ehrlich gesagt, und dachte, ey, so viele Teams hätten, glaube ich, gerade einen De'Aaron Fox gerne. Also ich glaube, die Nuggets wären voll interessiert. Die Nuggets würden doch safe Jamal Murray abgeben, damit sie Fox als Starting Point Guard haben können.
Ja, bin aktuell, ich mir sicher. Ohne zu überlegen.
Ja, also die letzten 3 Spiele war Murray jetzt mal wieder okay, aber ich würde Murray sofort abgeben. Ich habe an die Heat gedacht. Im Zusammenspiel mit Tyler Hero wäre sehr, sehr spannend. Es ist auch ein geiler Mix, aber dann landet Jimmy in Sacramento.
Oh mein Gott, und du hast keinen Point Guard mehr. Was ist das denn?
Dann hast du nur DeRozan und Jimmy, die sich abwechselnd Midranger werfen können, oh Gott.
Mit mittlerweile 50 Jahren Durchschnittsalter, beide.
Ja. Oh Gott, nee, das wäre schlimm. Ja, aber Fox, mega spannend und könnte ich mir vorstellen bei einem anderen Team auf jeden Fall.
Okay. Dann sind wir mit dem Thema auch durch. Dann machen wir jetzt noch einen Off-Topic, bevor wir dann zu einem relativ großen Thema kommen, was wir auch dann im Detail besprechen. Und zwar, okay, du wachst eines Morgens auf und befindest dich im Dragon Ball-Universum. Welche Final Attack möchtest du unbedingt beherrschen? Pass auf, ich habe dir eine Auswahl rausgesucht, weil ansonsten ist es zu kompliziert, sich alles erstmal herzudenken. Also, okay. Kamehameha. Das kann halt dann irgendwann am Ende jeder, deswegen nehme ich das einfach mal so ohne, einfach so, genau. Ja. Final Flash von Vegeta, dann von Krillin, ich glaube in der originalen Fassung heißt es Kinsan, seine Zerstörungsscheibe, Disc.
Dieser Disc, ja.
Genau, richtig. Dann
Energiediskus sagen die, glaube ich, immer im deutschen Namen.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie heißt nochmal von Tenshin Han dieses
Sonnenblitz.
Sonnenblitz, genau, in Japanisch heißt es, glaube ich, Kikoho. Wenn ich mich nicht täusche. Sonnenblitz, dann der Death Ball von Frieza, das ist dieser große Ball, der gleich ganze Planeten zerstören kann. Oder die Genki Dama von Son Goku. Ich zähle jetzt nochmal auf. Kamehameha, Final Flash, Energiediskus von Krillin, Sonnenblitz von Tenshin Han, Death Ball von Frieza, Genki Dama. Was ist Björns Final Attack, die er beherrschen möchte?
Ah, das ist schwer. Also eigentlich, ich habe sofort ehrlich gesagt Kamehameha gedacht. Und ich glaube, ich bleibe auch beim Kamehameha, weil das ist ja am Ende, wenn du es runterbrichst, was ist ein Kamehameha? Das ist ja einfach die in deinem Körper gebündelte Energie, die du quasi freisetzt in einem Energiestrahl und den auf deinen Gegner schießt. Das heißt, das ist ja quasi eine extrem pure Energiewelle einfach, die du schickst. Und ich feiere die einfach. Jeder feiert das Kamehameha, jeder hat es als Kind mal probiert. Was heißt als Kind? Ich habe es gestern probiert. Also Kamehameha versucht man, glaube ich, immer mal wieder. Genki Dama ist dann eigentlich die Weiterentwicklung. Das Problem nur an der Genki Dama ist,
das dauert halt 100 Jahre.
Das dauert so lange, weil du sammelst die Energie quasi nicht von dir, sondern vom ganzen Planeten oder wie in der Buu-Saga vom ganzen Universum. Und es fuckt halt einfach mega ab, wenn du da stehst 3 Minuten und wartest, bis diese ganze Energie sich sammelt. Und in der Zeit bist du ja auch total angreifbar. Son Goku wäre ja auch ein paar Mal einfach erledigt worden, wenn der Gegner mitbekommen hätte, dass er gerade die Genki Dama sammelt. Und da musste immer jemand anderes sich quasi in den Tod werfen gegen den Gegner, damit er abgelenkt ist. Also nee, ich bin Team Kamehameha. Alles andere, ich meine, Final Flash ist letztendlich sowas wie ein Kamehameha. Die Todesspirale von Piccolo ist sowas wie das Kamehameha.
Die ist aber auch geil, ja.
Ja, die ist ziemlich geil. Die hat auch viele heftige Tode tatsächlich verursacht im Dragon Ball-Universum. Nee, aber ich gehe mit dem Kamehameha. Das ist einfach clean.
Ja, würde ich auch sagen, vor allem das Kamehameha geht halt auch super schnell. Die anderen brauchen immer so ein bisschen Vorbereitungszeit, bis es überhaupt... weiß nicht, der Death Ball von Frieza, ich glaube, der hat auch erstmal ein bisschen gebraucht, bis er den...
Das Coole am Death Ball von Frieza ist, dass er den wie so Basketball auf einem Finger immer nur hält.
Ja, richtig.
Wie so ein Boss.
Da sind wir wieder beim Thema.
Ja, genau, sind wir wieder beim Basketball. Ja, Kamehameha. Es ist auch geil im Original Dragon Ball, also vor Z, da schießt Son Goku, glaube ich, einmal ein Kamehameha aus seinen Füßen zum Beispiel. Das ist auch irgendwie geil. Also, du kannst halt auch viel Scheiß mit dem Kamehameha machen. Und du hast das Vater-Sohn-Kamehameha gegen Cell. Also das ist auch halt unsterblich. Deswegen, ja, ich gehe damit.
Ich muss gerade dran denken. Ich glaube, beim ersten großen Turnier kann Son Goku noch nicht fliegen und ist in der Luft und fliegt eigentlich außerhalb des Rings und keiner weiß, wie er sich rettet. Und ich glaube, er zündet dann ein Kamehameha auf den Boden.
Und schießt es auf den Boden, genau.
Genau, richtig. Ja, und rettet sich. Oh,
exakt.
Mann. Tut uns leid, Freunde, aber manchmal sind wir da im Modus.
Nein, die Leute, ich glaube, viele hier haben Dragon Ball OG geguckt.
Ja, wenn nicht, dann müsst ihr das auf jeden Fall noch nachholen. Okay, so, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage und ich finde die so schön zum Abschluss des Jahres. Wir bewerten heute alle deutschen Spieler im Schulnotensystem für diese NBA-Saison. Gehen einmal durch: Dennis Schröder, Franz Wagner, Moritz Wagner, Hartenstein, Maxi Kleber, Daniel Theis, Tristan da Silva. Wir machen das gemeinsam. Wir gucken uns ein bisschen die Stats an, sprechen über die Spieler und dann am Ende machen wir zum Abschluss ein schönes Reel, was wir auch posten können. Also sagen dann auch mal, also unsere Noten für die deutschen Spieler. Mhm. Und sagt Björn, Dennis Schröder, ich sag Franz Wagner. Dann haben wir auch einfach nochmal so einen schönen Clip. Genau. Wollen wir mit Dennis Schröder reinstarten oder wollen wir erstmal mit kleinerem Spieler reinstarten?
Nein, lass ruhig gleich mit Dennis gehen.
Ja, also wir bewerten jetzt übrigens Dennis nicht nach den ersten beiden Spielen bei den Warriors, sondern bei die auch seine Zeit bei den Brooklyn Nets, dass der jetzt bei den Warriors natürlich erstmal ein bisschen Zeit braucht, um sich da einzufinden. Das ist auch komplett klar. Ich muss mir jetzt auch einmal ganz kurz erstmal Dennis Schröders Stats aufmachen. Wo bin ich denn jetzt gerade eben unterwegs? Warte. Dennis. Vor allen Dingen ich, der die Frage stellt. Ich hätte eigentlich schon alle aufmachen können. Aber ja, so ist es halt manchmal, Freunde. Okay, also Dennis Schröder. Wir nehmen jetzt seine Total Stats, also quasi die Brooklyn Nets und die Golden State Warriors zusammengenommen. 17,5 Punkte, 44,1% aus dem Feld, 36,7% seiner Dreier getroffen, 87,4% von der Freiwurflinie, 6,4 Assists auf 2,6 Turnover, 1,1 Steals und 0,2 Blocks. Ich glaube, wir müssen hier eigentlich nur diskutieren, ob das ist es eine 1 oder ist es eine 2? Oder ist es eine 1 minus und eine 2? Ich glaube, eine 1 ist es nicht ganz, oder?
Ich weiß es nicht, weil was fehlt wirklich zu einer 1? Also er hat eigentlich genau das gebracht, was Brooklyn von ihm wollte. Er hat eine hohe Effizienz geliefert, er hat Top-Defense geliefert und er hat Leadership geliefert. Also meines Erachtens wäre es eigentlich eine 1. Klar, ja, du kannst natürlich sagen, ey, gib mir statt deinen 18 Punkten, gib mir 22 Punkte im Schnitt, dann wärst du noch ein bisschen besser. Ja, true, aber also es ist jetzt, ich finde, es ist eine 1 minus, ja. Guck mal, schreibst du das mit auf, damit wir es dann im Nachhinein einfach haben?
Ja, und schickst dir dann bei WhatsApp rüber, damit du es auch hast.
So. Schreib es einfach in unseren Chat. Hier,
ja, mach
dann habe ich es noch besser offen.
Ja. Dann machen wir weiter mit Mo. Komm, machen wir weiter mit Moritz Wagner. Ich habe die Stats vorhin vorgelesen. Ehrlich, Freund, für seine Rolle 1? 2?
Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass wir irgendwie zu nett sind mit den Spielern, aber also von allem, was du dir auch von ihm wünschst, ja, zwischen 1 und 2. Pass auf, wir machen es so wie in der das wäre jetzt richtig fies, weil in der Schule sagt man immer, zum Halbjahreszeugnis gebe ich dir die schlechtere Note, weil dann kannst du dich noch verbessern.
Die Lehrer, die habe ich ja richtig gehasst.
Ja, und das fällt jetzt leider auch raus bei Mo, weil der kann sich nicht mehr verbessern dieses Jahr. Ich sag eine 2. Ich glaube, es wäre noch Luft nach oben. Ich sag aber für die Rolle, die er erfüllt hat, auf jeden Fall eine 2.
Ja, okay, dann geben wir Moritz Wagner eine 2. Jetzt wird's sehr, sehr spannend.
Nein, sorry, ich laber doch scheiße. Der hat doch das beste Jahr seiner Karriere. Weißt du, wie können wir ihm da eine 2 geben? Der macht den Punkte sein Career High in Rebounds, glaube ich. Sein Dreier ist gefallen. Das ist doch Quatsch, wenn wir jetzt sagen, hier, das ist eine 2.
Ja, für die Rolle als Sixth Man von der Bank. Also ich weiß, klar, natürlich kannst du immer sagen, der Dreier kann auch einen Ticken besser fallen und der, komm, dann geben wir ihm halt eine 2 plus. Oder? Dennis
2 plus oder 1 minus? Ja. Wir machen 1 minus, weil er ist Season-Ending Injury.
Okay, alles klar. Ja. Und Dennis haben wir jetzt eine 1 gegeben, oder was? Die Leute werden sagen, wir
sind
Deutsche.
Dennis haben wir eine 1 gegeben. Ja, aber ich kann das verteidigen. Ich kann das verteidigen, warum eine 1.
Ja, okay. Wir machen das Real ja auch, damit die Leute sich ein bisschen abfacken können und dann diskutieren.
Ja, gucken wir mal, was noch kommt.
Okay, jetzt machen wir jemanden, wo es wirklich klar ist. Isaiah Hartenstein.
1.
Also,
ist gar keine Frage.
Hartenstein spielt bisher eine so absurd gute Saison für die Oklahoma City Thunder. Also ich glaube, da kann man wirklich überhaupt nichts dagegen sagen. Sein Offensiv-Rebounding, generell sein Rebounding, wie er sich bewegt, wie er seine Screens stellt. Ich durfte seinen Push-Shot jetzt ein paar Mal live erleben. Es ist einfach einer der ungewöhnlichsten Signature-Moves in der NBA. Aber er kann den einfach irgendwie, wenn ich übrigens die Möglichkeit, ich hatte übrigens die Möglichkeit, Hartenstein eine Frage zu stellen, habe es nicht gemacht, weil ich mir in die Hose gekackt habe. Ich voll Idiot. Aber egal, da hätte ich ihm die Frage gestellt, dieser Push-Shots, wie bist du da eigentlich drauf gekommen? War das irgendwie durch Zufall oder hast du dir gedacht, keine Ahnung, ich brauche irgendwie einen Move, den ich hochprozentig treffen kann, aber den trifft er halt wirklich mega gut. Mhm. Okay, Hartensteine 1, Franz Wagner.
1.
Auch gar eine 1. Frage. Was ist mit dem Saisonbeginn so ein bisschen, wo er nicht so gut war? Oder nicht so konstant, sagen wir mal.
Ja, lass mich mal gucken, über wie viele Spiele wir da reden. Das ist zwar ein guter Punkt, aber das Ding ist halt auch, dass alle Leute jetzt nur noch das Ende im Kopf haben. Ja, aber ich schau mal die ersten 5 Games. Erste 10 Games mache ich mal. Mhm. Da war er bei, selbst da war er schon bei 19-5-4 und hat auch vernünftig getroffen. Also da kannst du eigentlich nichts sagen. Die ersten 5 Games, da hat er auch gut getroffen und alles gemacht. Ich weiß gar nicht, wo war denn der? Er hatte hier mal 2 Spiele, wo er 7 Punkte und 7 Punkte hatte und nichts getroffen hat. Und sonst war der immer ein Bucket. Also du kannst eigentlich, das ist eine 1, kannst du nichts sagen. Sorry, der war in All-Star-Form. Weißt du was? Okay. Wir könnten überlegen, weil wir dauernd über Rollen und so reden, wir könnten sagen, dass Franz eine 2 ist, weil der Dreier nicht da war. Er ist halt aber ist so schwer, ist das fair, weil der Dreier war nur bei 31%. Das ist natürlich jetzt nicht eine 1 würdig. Auf der anderen Seite musst du sagen, ja, aber er musste das machen, während er die gesamte Offense alleine getragen hat, weil Banchero nicht da war. Das heißt, man muss ihm da vielleicht auch ein bisschen entgegenkommen. Also vielleicht sind wir echt zu soft, aber
ich glaub,
auch wieder
wir sind
irgendwas
gerade
zwischen
zu soft.
1. Ja, okay, dann sagen wir bei Franz eine 2 plus, einfach weil der Dreier noch nicht fällt.
Ich habe mir halt gerade überlegt, Isaiah Hartenstein ist halt eine klare 1 für mich gewesen. Und bei den anderen ist es eigentlich nicht so klar. Weil mir Stennis eine 1 gegeben, wir haben Moritz Wagner eine 1 minus gegeben. Jetzt geben wir dann Franz eine 2. irgendwie.
Ja, dann geben wir Dennis eine 2, weil es bei den Warriors noch nicht gelaufen ist.
Ja, genau. Und Moritz Wagner für seine Rolle, finde ich, als Sixth Man kann man wirklich sagen, 1 minus.
Ja,
Franz
1
2,
minus.
Hartenstein 2, da fühle ich mich ein bisschen wohler, weil sonst ist nur 1, 1, 1. Die Leute sagen, danke für eure Einordnung. Hat uns ungefähr gar nichts gebracht. Okay, dann bleiben wir gleich noch bei den Magic. Wie bewerten wir Tristan bisher? 8 Punkte im Schnitt, 23,9. Minuten 41,8%, Field Goal Percentage 32,6% seiner Dreier, 73,1% von der Freiwurflinie, 3,5 Rebounds, 1,5 Assists. Ich würde sagen, das ist bisher befriedigend, oder?
Ja, das trifft es eigentlich gut.
Oder eine 3.
Ich bin auch bei einer 3.
Okay, alles klar. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Ich meine, Tristan wird da sehr, sehr schnell in eine Rolle reingeworfen, wo er, glaube ich, glücklich drüber ist, dass du so viele Minuten bekommst und auch so viele Raps, aber dass du dann im ersten Jahr vielleicht auch ein bisschen überfordert bist, ist auch klar. Dann haben wir noch Maxi Kleber und Daniel Theis, oder? Und dann haben wir, glaube ich, alle...
Ariel haben wir dann auch noch.
Okay.
Jetzt fangen wir erstmal... Ich würde sagen, wir machen mal kurz Theis.
Mhm.
Finde ich, ehrlich gesagt, sehr schwierig. Also...
Ja, vor allen Dingen bei den Pelicans, wo es drunter und drüber geht.
Ja, aber dann musst du halt auch sagen, ey... Starting Spot verloren an Misi, den Rookie. Er ist aber halt, das haben wir auch schon oft gesagt, das wäre ähnlich wie wenn du jetzt vielleicht Mo in der Rolle gehabt hättest als Starting Center. So Theis ist halt kein Starting Center wirklich, der ist als am besten in der NBA als Energizer von der Bank. Ich weiß nicht, ich will halt, das ist so schwer, weil das halt die deutschen Spieler sind. Er trifft halt den Dreier ziemlich stark, aber er macht halt 3 Punkte im Schnitt. Er hat seinen Starting-Spot verloren an den Rookie und das Team gewinnt 0. Er hat 0 Impact auf die Games. Sorry, er spielt.
Aber den Dreier trifft er bei mir mit 26,3%. Oder habe ich was Falsches offen? Weil du hast gesagt, den Dreier trifft er stark. Bei mir steht 26,3%.
Moment, ich habe was anderes gecheckt. Warte kurz. Ah, dann macht das einen Riesenunterschied, weil ich habe seine Spiele gecheckt, wo er nicht gestartet hat.
Ah, okay. Ja, nee, ich habe alle seine Spiele und da trifft er den Dreier mit 26,3% und aus dem Feld 42,9%. Und rebound-technisch ist es jetzt auch nicht. Also, boah, also höher als eine 4 gehe ich auf gar keinen Fall.
Nee, ich gehe auch nicht höher als eine 4. Ich weiß aber auch nicht, ob eine 5 fair wäre, weil halt, wie gesagt, bei den Pelicans sowieso alles drunter und drüber geht und er einfach nicht in seiner Rolle spielt. Ja, wir geben eine 4.
Ja, okay. Also Daniel Theiss eine 4. Ja. Dann kommt Maxi Kleber. Oh Mann. Vor allen Dingen, wir mögen die deutschen Spieler ja auch so gerne, aber Maxis Offensivgame hat sich irgendwie leider komplett verabschiedet. Der steht bei 1,6 Punkten, 16,7 Minuten im Schnitt, 30% aus dem Feld, 18,2% from downtown, 62,5% von der Freiwurflinie. Es ist...
Können wir das Segment doch wieder streichen, weil ich will jetzt kein Reel da draußen haben, wo wir Maxi Kleber eine 5 geben.
Ja, aber wir können ja bloß Dennis, Mo, Franz und Hartenstein nehmen.
Das ist eine 5.
Ja,
oder?
Ich finde das aber auch jetzt nicht so schlimm, weil Maxi wird, glaube ich, jetzt sich selber auch nicht hinstellen und sagen, das läuft bisher mega super geil. Ist natürlich immer so kacke, wenn man dann natürlich bewertet wird, aber im Endeffekt sind halt die Punkteausbeute ist halt einfach gerade eben überhaupt nicht da. Und der Dreier fällt leider auch überhaupt nicht mehr. Wir wissen alle, dass Maxi halt auch echt verletzt war die letzten Jahre und das sehr, sehr häufig und das natürlich auch ein bisschen an seinen Leistungen gezählt. Er ist immer noch ein guter Verteidiger. Also ich mag
das
Maxi Kleber immer noch.
Ich wollte dich gerade fragen, was ist denn dein Take zu seiner Defense? Also kommen wir damit irgendwie runter auf eine 4?
Ja, kann man schon. Also ich finde Maxi immer noch in vielen Spielen einen überragenden Verteidiger.
Okay.
Aber ja, halt die Konstanz hat. Dann machen wir 4. Maxi Kleber 4, Daniel Theiss.
Ich bring das nicht übers Herz mit einer 5, sorry.
Okay. Und Hook Porti, genau, das ist dann der...
Bei Hook Porti habe ich wirklich überlegt und ich dachte mir gerade, fällt irgendwie aus der Wertung.
Ja.
Weil, also, was willst du denn hier bewerten? Der bekommt so gut wie keine Einsatzzeit. Das ist total up and down, wie viel er spielt. Dann ist er wieder 5 Spiele raus. Der hat 8 Minuten Spielzeit. Das kommt aber auch davon, dass er irgendwie 1-2 Spiele hatte, wo er mal 30 Minuten gegangen ist und einmal 15. Normalerweise kannst du eigentlich sagen, der bekommt 4-5 Minuten pro Spiel. Dann trifft er in der Zeit natürlich seine Würfe, ist ein sehr effizienter Big, aber er hat halt überhaupt keine Referenzpunkte wirklich, wo du sagen kannst, okay, er erfüllt hier eine Rolle oder sonst was. Er war jetzt zuletzt auch oft nicht überhaupt auf der Bank bei den Knicks. Ich würde sagen, da müssen wir sagen, ist also kann nicht bewertet werden.
Ja, genau. Würde ich auch sagen. Das ist einfach irgendwie noch nicht einzuordnen. Okay, dann sind wir durch. Ich habe es gerade in den Chat geschrieben, aber der Chat hat irgendwie keinen Bock auf irgendwie...
Auf Spacing.
Auf Spacing. Deswegen, aber ich glaube, wir kriegen es so hin, oder? Dennis Schröder hat jetzt eine 2 bekommen, Mo eine 1 minus, Franz eine 2, Hartenstein eine 1, Maxi Kleber und Daniel Theiss eine 4. Wo ich, du hast gut, dass du es angesprochen hast, mit einer 4 kann ich auch viel besser leben, eine 5 fühlt sich so richtig schlimm an, das kann man irgendwie nicht so, aber so finde ich es jetzt in Ordnung und Tristan da Silva bisher für seine Rookie-Season eine 3. Okay, sollen wir das Ganze noch einmal irgendwie anmoderieren und machen wir dann einfach abwechselnd?
Genau, ich mache das und ich würde sagen, wir sagen immer noch einen Satz mit dazu, damit es so ein bisschen verständlich ist. Okay, also... Dann geben wir jetzt heute zum Ende vom Jahr den deutschen Spielern für die aktuelle Saison mal im Schulnotensystem unsere Bewertungen, wie wir sie einschätzen bisher. Du fängst an.
Dennis Schröder eine 2 bei den Brooklyn Nets. Wirklich eine überragende Saison gespielt. Hier und da mal ein bisschen streaky gewesen, aber overall einfach der stärkste Mann. Assist, Turnover Ratio, Midrange Game, es hat alles gepasst. Jetzt ein rougher Start bei den Warriors, deswegen leider keine 1, sondern eine 2.
Okay, Moritz Wagner, 1-, hat, finde ich, seine Rolle komplett erfüllt. Leider jetzt Season-Ending-Injury, sehr, sehr schade, aber er hat die beste Saison seiner Karriere gespielt, war Six-Man-of-the-Year-Kandidat, das ist eine 1-1.
Machen wir weiter mit seinem Bruder Franz Wagner. Saisonstart war ein bisschen, war schon gut, aber dann kam der große Breakout nach der Verletzung von Ben Caro, hat er wirklich überragend gespielt, jetzt leider auch verletzt. Wir glauben daran, dass Franz noch besser spielen kann, deswegen waren wir zwischen einer 1 und einer 2. Er bekommt am Ende eine 2, auch wenn die Dreierquote noch so ein bisschen streaky ist, aber ja, Franz bisher mega, mega stark, Note 2.
Ja, Einfach nur, weil er die Rolle theoretisch noch größer oder noch stärker haben könnte, wenn er
ja. wenn er wird noch ja noch MVP, Schritt. Wie Björn das immer sagt.
Genau, ich habe ihn ja noch als MVP. Okay, Isaiah Hartenstein, mussten wir gar nicht überlegen, ist eine glatte Eins, ist komplett eingeschlagen in OKC, genauso wie man sich das von ihm gewünscht hat. Man kompensiert dadurch sogar den Abgang oder die Verletzung gerade von Chet Holmgren, absolute Eins verdient.
Maxi Kleber bei den Mavs, schwierige letzte Jahre gehabt und auch in diesem Jahr natürlich auch schon wieder die ein oder andere Verletzung. Offensiv echt eingebrochen, muss man einfach fairerweise sagen. Ich finde ihn immer noch einen guten bis manchmal sehr guten Verteidiger. Aber natürlich mit der Offense und den schlechten Quoten ist es halt leider nur eine 4. Wir wissen aber, dass Maxi besser spielen kann.
Yes. Daniel Theis müssen wir leider auch eine 4 verteilen, hat relativ schnell seinen Starting-Spot verloren an den Rookie bei den Pelicans. Die Pelicans sind natürlich auch unglaublich schwach dieses Jahr aufgrund vieler Verletzungen. Theis muss deshalb auch oft eine Rolle spielen, die gar nicht unbedingt für ihn am besten passt. Deswegen ist auch eine undankbare Situation. Aber ja, die Punkteausbeute, der Impact und wie gesagt direkt Starting-Spot verloren, da bin ich ehrlich gesagt auch bei einer 4 für Theis.
Und dann zu guter Letzt noch Tristan da Silva, der Rookie bei den Orlando Magic. Viele Minuten, jetzt auch durch die ganzen Verletzungen bei den Magic bekommen. Wir finden, er macht aber einen soliden Job dafür, dass es sein erstes Jahr ist. Natürlich ist da noch mega viel Potenzial, aber ja. Wir würden sagen, das ist bisher eine gute und solide 3, befriedigend. Und Hook Porty haben wir rausgenommen aus der Bewertung, weil der bekommt bei den Knicks einfach nicht genügend Spielzeit. So, Thibodeau. Genau, richtig. Da mal ein bisschen mehr rein investieren. Ja, dann sind wir durch mit den Noten für unsere deutschen Spieler.
Yes, okay. Alles klar. Okay, da hatte sie jetzt nochmal im Schnelldurchlauf und habe quasi die Real-Erstellung live mitbekommen, Leute.
Ja, genau, richtig. So, was war das jetzt?
Ich schreib's rein.
Ja, okay.
Ich schreib's rein, so.
Gut, dann haben wir noch eine Community-Frage, genau,
okay.
Von Jan FIFA. Moin Jungs, gibt es ein Team, / Spieler, das diese Saison völlig enttäuscht hat, obwohl ihr große Erwartungen hattet? In Klammern, Zion zählt nicht. Gleich mal so den okay. Obvious Pick rausgenommen. Ein Teamspieler, das diese Saison völlig enttäuscht hat. Ja, okay, als Philly-Fan ist das relativ einfach zu beantworten. Ja. Also wenn ich jetzt nur von meinem Team ausgehe, bin ich ja natürlich einfach absolut mega enttäuscht von den Sixers. Und ich bin auch bisher mega enttäuscht von Paul George. Der ruft halt noch gar nicht die Leistungen ab, die man in den letzten Jahren gesehen hat. Er rechtfertigt den Max-Contract in keiner Art und Weise. Embiid ist auch das ganze Team. Es macht einfach keinen Spaß. Die Saison ist so richtig für den Eimer. Ich überlege noch, abseits von meinem Lieblingsteam, was mir noch einfällt. Hast du einen Spieler, wo du sagst, da waren deine Erwartungen groß und du wurdest enttäuscht, oder ein Team? Pacers würde ich zum Beispiel noch mit reinnehmen. In letzter Zeit war wieder ein bisschen besser gewesen. Aber Pacers dachte ich mir, das wird euer Jahr. Geile Verpflichtungen, geile Spieler, geiler Offensivbasketball. Und zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, was spielt ihr für eine Rotze zusammen? Wirklich.
Ja, ehrlich gesagt, ich war jetzt auch bei Halliburton, wenn du über Spieler geredet hast, weil er spielt halt einfach nicht konstant wie ein All-NBA-Player. Er hat hier und da seine Momente, seine Spiele, aber es ist nicht All-NBA-Niveau und vor allem rechtfertigt er im Moment auch gar nicht seinen Vertrag. Dann sagt der Kollege, wie heißt er nochmal?
Jan FIFA.
Ja, oder? Spiel das mal das falsche Spiel, aber für diesen Podcast. Nee, aber er hat gesagt, dass Zion nicht zählt, was halt schade ist, weil also die Pelicans sind offensichtlich dieses Team. Ich glaube, ich hatte die Pelicans ziemlich hoch. Ich mag die Pelicans von der Roster-Zusammenstellung eigentlich extrem. Wir sehen sie halt nur überhaupt nicht gesund zusammen. Und das ist richtig bitter. Und die stehen halt 5-25 aktuell. Die haben die komplette Saison jetzt schon gegen die Wand gefahren. Da ist null Vibe in dieser Mannschaft. Da ist gar nichts einfach. Jeder ist verletzt. Es ist richtig, richtig schlimm. Die Pelicans sind da mein Number-One-Team, würde ich sagen. Und ja, Halliburton ist schon so ein bisschen der Spieler. Ich bin aber auch noch enttäuscht, wie es bei den Wolves gerade läuft. Da läuft es nämlich noch gar nicht. Die strugglen enorm. Mike Conley als einziger Point Guard, Rob Dillingham gedraftet. Das funktioniert alles nicht. Nas Reed spielt eine unglaublich schwache Saison bisher. Ist noch nicht so geil. Wie heißt er hier? Dante DiVincenzo, mein Spiegelbild. Auch der bisher absolut schwach. Nee, die Timberwolves sind auch eine Enttäuschung bisher.
Wollen wir diese Frage einfach nehmen? Und weil wir auch am Ende des Jahres sind, wollen wir unsere Überraschungen machen. Also das ist jetzt so ein bisschen Klar. Enttäuschung. Das können wir eigentlich auch gerne Überraschungen machen. Also auch Björn und ich, wir waren schon immer so, dass wir gesagt haben, die Houston Rockets, die werden jetzt dann mal irgendwann kommen. Aber dass sie so kommen, hätte ich persönlich nicht gedacht. Die stehen aktuell jetzt bei 19-9 und es ist schon eine Überraschung, dass die aktuell da unter den Top 3 und vor allen Dingen, dass sie so konstant sind, auch in ihren Leistungen. Dann die Terror Twins, wie sie ja mittlerweile heißen, Amen Thompson, Terry Eisner, finde ich auch eine große Überraschung, machen einfach unglaublich Spaß. Und da ist ja noch so viel Potenzial in diesem Team und so viele Moves, die man machen kann. Ich glaube, man muss sich in Zukunft sicherlich Gedanken darüber machen, ob Jalen Green der Shooting Guard ist, mit dem man dann in Zukunft wirklich planen möchte. Aber die Houston Rockets für mich auf jeden Fall eine absolut positive Überraschung. Gibt noch andere Teams in der Western Conference, aber ich lasse erstmal Björn weitermachen, ob er noch einen Spieler hat oder ein Team, wo er sagt, mega überrascht.
Also zu Houston, ich bin wirklich mega überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass so schnell das alles klickt. Wir wussten, dass die ein unglaubliches Level an Talent haben, diesen riesen Talentpool, also 8, 9 Leute, wo du sagst so, ey, jeder von denen müsste eigentlich starten. Was machen wir hier? Das ist absurd. Und dann ist es für mich wirklich absurd, dass sie so viel gewinnen und dass sie so weit oben stehen im Westen, obwohl Jalen Green und Fred VanVleet wirklich katastrophale Saisons spielen. Mhm. Also die Effizienz von den beiden, vor allem Fred VanVleet, ist unterirdisch. Ich weiß nicht, wie viele Rockets-Spiele ihr guckt, aber ey, der ballert einfach so ohne Gewissen und der trifft nichts. Der schießt unter 40% aus dem Feld und unter 30% von der Dreierlinie. Das ist abartige Quoten. Also wirklich, das ist historisch schlecht einfach. Und das jetzt über 26 Spiele, Jalen Green ist nicht viel besser in seiner Ausbeute. Und dass man trotz denen, wo die beiden die Topscorer sind für die Mannschaft, oder Jalen Green ist Topscorer, Fred VanVleet ist drittbester Scorer, dass man da trotzdem so viel gewinnt, ist extrem beeindruckend. Deswegen, ja, ich habe auch auf jeden Fall die Rockets.
Ja, Memphis Grizzlies, ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast, dass die so auch krass spielen. Nee. 20-9, also bei denen muss man wirklich sagen, die haben ihren ganz eigenen Spielstil, die haben so viele Leistungsträger. Auch Jalen Wells spielt eine unglaublich starke Rookie-Season. Triple J, überragend, über den wird auch, finde ich, viel zu wenig geredet. Der hat 21,4 Punkte bei 51, 36, 82 aus dem Feld, verteidigt gut 1,5 Steals, 1,7 Blocks. Ja Morant spielt gar nicht so die krasse Saison, auch von den Zahlen her. Die sind richtig diszipliniert. Also ich habe noch nicht so viele Memphis Grizzlies-Spiele gesehen in der Saison, aber immer wenn ich Spiele gesehen habe, dann ist mir aufgefallen, wie diszipliniert die defensiv sind, wie gut die offensiv ihre Rollen einhalten. Santi Aldama ist für mich einer der underratedsten Spieler in der gesamten Liga. Der auf 51% aus dem Feld, 38% von draußen, 7,4 Rebounds, 3,1 Assists. Bitte schaut euch mal Santi Aldama an bei den Memphis Grizzlies. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass die Grizzlies dann doch wieder so stark sind. Ich weiß aber, dass wir beide die auch relativ hoch hatten. Ich glaube, 4 oder 5 hatten wir, glaube ich, die.
Ja, wir haben alle gesagt, ey, da ist auch unglaublich viel Potenzial. Natürlich, die waren letztes Jahr so ein bisschen das, was die Magic waren dieses Jahr. Nämlich unfassbar viele Verletzungen, season-ending injuries von Leistungsträgern. Deswegen hast du so gut wie nie irgendwas von denen gesehen oder gehört letztes Jahr. Ich habe sie einmal in Miami gesehen, da kamen die echt mit dem C-Team. Also das war nur noch G-Liga auf dem Feld irgendwann. Das war echt krass. Aber ich weiß noch, da war damals zum Beispiel Scottie Pippen Jr. Ich meine, dass der da ein ziemlich gutes Game hatte, wo wir waren gegen Miami. Und heute spielt er richtig gut. Jetzt hat eine feste Rotation bei den Grizzlies. Also ja, Grizzlies auf jeden Fall ein Überraschungskandidat. Wenn wir noch über den Spieler reden, jemand, den ich nicht dachte, dass er so einschlagen würde, ist Karl Anthony Towns bei den Knicks.
Wow.
Ey, ja. 24 Punkte, 14 Rebounds im Schnitt, führt damit die NBA an. Überleg mal, Cat führt die NBA in Rebounds an, droppt 25 und 14 und das halt bei abartig hoher Effizienz, also wirklich über 50 aus dem Feld, 46 von der Dreierlinie. Der läuft wirklich oft, also von Spiel zu Spiel, Jalen Brunson den Rang ab als bester Nick auf dem Feld. Das ist echt bemerkenswert. Das hätte ich nicht gedacht, dass Cat so einschlagen würde in diesem System.
Es gibt sogar schon die Ersten, die so ein bisschen sagen, hey, Cats, sollte man vielleicht dann auch mal MVP, also jetzt nicht bei den Oberen, aber so zumindest irgendwie Top 5, der spielt wirklich eine überragende Saison. Und weil du auch gerade die Timberwolves als Enttäuschung angesprochen hast, ich glaube, man kann hier aktuell ganz klar festhalten, die Timberwolves haben diesen Trade komplett verloren. Dante funktioniert nicht, Julius Randle bringt die Leistungen, die man halt von ihm erwarten konnte. Und generell merkt man halt auch einfach vor allen Dingen, der hat ja auch beim Homecoming, hat er ja die Timberwolves komplett gesmoked. Also Towns hat die ja komplett auseinandergenommen. Yeah. Deswegen, Towns ist wirklich ein sehr, sehr guter Pick und spielt eine überragende Saison für die Knicks.
Aber lass uns nicht vergessen, dass dieser Trade mit den Timberwolves und den Knicks natürlich auch dadurch zustande kam, dass die Timberwolves sich Cat nicht mehr leisten können in nächster Zeit. Das ist ja auch ein Thema, da sind wir wieder bei dieser neuen CBA, bei den Vertragssituationen der Teams. Und es war einfach so, dass die für die nächsten Jahre nicht Cat, Gobert und Anthony Edwards alle auf einem Max-Deal tragen konnten. Deswegen mussten sie Cat auch irgendwo traden. Das dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht hätten sie ihn auch gerne behalten, wenn es gegangen wäre.
Das ist voll spannend, weil man sich auch überlegen muss, hätte man einfach diesen Rudy Gobert-Trade auch gar nicht machen sollen? Weil man wusste ja, dass man sich dann auch nochmal so einen fetten Vertrag mit reinholt. Also war vielleicht rein aus finanzieller Sicht auch damals gar nicht der geilste Move. Aber ey, ich glaube, die Knicks sind happy, Towns ist happy, also er wirkt zumindest so. Deswegen,
Es war halt ein All-In-Move damals von den Timberwolves, sich direkt stark zu machen, haben sie dann ja auch geschafft, waren direkt in den Playoffs ein paar Mal vertreten. Also das ist ja schon aufgegangen irgendwo mit Gobert. Aber du hast, glaube ich, damals 4 First-Rounder für ihn hergegeben, was halt abartig hoch ist. Plus, du musst ihm dieses gigantische Gehalt bezahlen. Plus, dann theoretisch Karl-Anthony Towns plus Anthony Edwards. Und das konntest du dir halt einfach irgendwann nicht mehr leisten. Ja, das ist das große Problem. Du musst in den nächsten paar Jahren, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, aber ich glaube, du musst Nas Reed irgendwann verlängern. Nikhil Alexander-Walker wird irgendwann einen neuen Vertrag brauchen. Also du hast halt auch einfach Leute von der Bank, die du verlängern musst zu größeren Verträgen. Und da war es einfach finanziell nicht mehr möglich, für die Wolves da Cat zu halten. Und wie gesagt, ich bin mega überrascht, dass er so eingeschlagen hat. Kann ich noch? Warte, ich überlege gerade. Weißt du, wer auch eine Überraschung ist, über den viel zu wenig geredet wird, weil wir, glaube ich, alle schon wussten, wie gut er ist, aber er ist schon verdammt gut einfach. Cade Cunningham.
Ja, stimmt. Ja.
Cade Cunningham.
Über Cunningham wird echt zu wenig gesprochen, ja.
Also 24-7 und 10.
Ja,
das
schwach.
Das ist fast ein, also großzügig gesagt, fast ein Triple-Double, was der Average. Dann sind seine Quoten unfassbar gut dieses Jahr. Die Pistons gewinnen halt nicht, deswegen redet da auch keiner drüber, aber Cade Cunningham spielt eine gute Saison.
Das stimmt, ja, Cunningham auf jeden Fall. Schön, dass er sich jetzt gefangen hat. Hatte, glaube ich, letzte Saison auch, oder? Nee, es war vorletzte Saison, wo er die schlimme Verletzung hatte. Letzte Saison hat er sogar 62 Spiele gemacht. Ich dachte noch, das war letztes Jahr.
Ging mir jedes Mal genauso. Übrigens, immer wenn ich über Cunningham nachdenke, denke ich, letzte Saison hatte der ja die Season-Ending-Injury. Stimmt gar nicht.
Ja, das war schon mich vor jetzt 2 Jahren. Ich hätte gewettet, dass es letzte Saison war, aber der hätte ich auf jeden Fall fett verloren. Stimmt, Cunningham ist auf jeden Fall ein guter Pick. Teams kann man sicherlich auch noch die Cavs mit reinnehmen, also dass die so stark zurückkommen nach der eher schwächeren Saison letztes Jahr, hätte glaube ich auch niemand erwartet. Überraschung, aber weil ich jetzt auch in letzter Zeit so oft über ihn geredet habe, DeAndre Hunter bei den Atlanta Hawks, jetzt hätte ich niemals gedacht, dass der das noch in sich hat. Einfach mal so ein Rollenspieler, der auch dann plötzlich endlich mal das Potenzial abruft, was er hat, und da kannst du natürlich noch weitermachen. Es gibt so viele Teams oder Spieler, die einen sicherlich überrascht haben. Ich fand zum Beispiel die Clippers am Anfang der Saison, habe ich mir gedacht, ey Clippers, ihr wisst schon, ihr seid bei uns im Ranking ganz unten dabei gewesen. Was macht ihr? Warum seid ihr unter den Top 4? Warum spielt ihr so gut? Hört mal auf damit. Genau, und so kann man weitermachen. Okay, dann sind wir durch mit Enttäuschungen und Überraschungen. Jan Fiefer, vielen Dank an dich für die Frage.
Danke.
Es sind in letzter Zeit wieder viele neue mit dazugekommen. Deswegen einmal danke an den Mr. P, an den Vegas, dann den Jamie, dann Tekashi, dann MC Schwelle, Mark, Leon, Mitch, Under the Sun, Luca, Smokes, Hooker, okay.
Wow.
Tobi, Hoppe, Joshua, Black Mamba, Abed, Trio, Daniel, Rambo, Marcel, Sven, Niklas, Dev Buckets, Jens, Eva, Elijah und Hans. An euch allen vielen, vielen Dank, dass ihr uns supportet und unterstützt. Ihr bekommt immer die Mittwochsfolge am Dienstag vorab. Auch wichtig dazu zu sagen, komplett werbefrei, und ihr bekommt jetzt auch am Wochenende, bevor wir uns dann wirklich in die Winterpause verabschieden, auch nochmal einen Patreon-Pod am Samstag. Genau, bekommt ihr aber jede Woche, wenn ihr Supporter seid, außer wir sind in der Pause, dann mal ausnahmsweise nicht. Genau, deswegen, ihr findet den Link unten in den Shownotes, ich will immer sagen in der Videobeschreibung, aber als YouTuber ist das, was einfach geläufiger ist, einfach patreon.com/das5. Viertel. könnt ihr schon für $3 mit dazukommen und wir freuen uns über jeden, der da Bock hat auf ein bisschen Zusatzcontent und uns einfach supporten möchte. Gut, sind wir durch? Oder? Ich glaube, oder wir wollen wir noch? Nee, wir sind durch.
Mit dem Pod?
Oder haben wir noch, haben wir irgendein großes Thema?
Christmas Games. Sorry. Stimme voll versagt.
Christmas Games erstmal.
Christmas Games.
Gleich mal, die Krampus-Stimme ausgepackt. Christmas Games.
Ja.
Ja, stimmt, du hast recht. Die wollten wir noch tippen zum Abschluss. Das ist der perfekte Abschluss jetzt für den
Warte
Podcast.
Warte mal, was hast du gerade Krampus gesagt?
Ja.
Was Krampus. Ist das?
Ja, das ist dieser, wenn du nicht brav bist, der dich bestraft. Also.
Okay, jetzt musst du mich, weil ich hab Red One mir angeguckt, diesen Film mit The Rock.
Ja.
Ja, und da sagen die auch Krampus zu dem Bruder vom Nikolaus, der quasi die bösen Kinder bestraft.
Ja, genau.
Aber der heißt aber in meiner Welt Knecht Ruprecht. Der ist doch nicht Krampus. Was ist denn das?
Ah, da muss man, ja, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Also ja, Krampus ist ja diese Schreckgestalt, sag ich mal, im Begleitung vom Nikolaus, so wie du gerade gesagt hast, die dann halt nicht brave Kinder bestraft. Jetzt schaue ich mal, warte mal, Knecht. Jetzt
ja, das stimmt. Also Krampus ist wirklich so ein Ding mit Hörnern und so. Hier, was ist der Unterschied zwischen Knecht Ruprecht und Krampus?
Der Knecht Ruprecht ist der Gehilfe des heiligen Nikolaus, der im Brauchtum des nördlichen und mittleren deutschen Sprachraums am Vorabend des 6. Dezember zusammen mit dem Nikolaus Kinder zu Hause besucht. Aber der sieht auf jeden Fall freundlich aus. Das ist auf jeden Fall nicht. Krampus ist der wirklich sagt, Alter, jetzt gibt's Zunder. Also so.
Okay.
Also es ist wahrscheinlich sein Assistant Coach.
Ja, aber Ruprecht. Warte. Aber hier steht, Knecht Ruprecht verteilt meistens auch nur die Ruten für unartige Kinder, während der Krampus damit auch, okay, während der Krampus damit auch selbst zuschlägt. Was? Also, hier steht,
okay, jetzt wird's komplett wild.
Während die Krampusse als teuflische Gestalten erscheinen und in der Horde auftreten, kommt der Ruprecht alleine.
Ja, okay. Nicht, dass es vielleicht... Der Krampus verwendet eher das Kamehameha. Knecht Ruprecht ist eher der Energiediskus-Typ. Ja.
Nein. Aber jetzt, ich will das schnell wissen. Also, Knecht, ich frage jetzt ChatGPT und Krampus, ich mache Unterschied, schnelle Erklärung, sage ich jetzt.
Ja, okay. So,
ChatGPT, baller jetzt mal. Also Knecht Ruprecht und Krampus sind beide Figuren aus dem deutschsprachigen Weihnachtsbrauchtum, aber sie unterscheiden sich in Herkunft, Rolle und Darstellung. Okay, also wir können festhalten, das sind nicht die gleichen. Kurz gesagt, Knecht Ruprecht ist der strenge Helfer des Nikolaus, während der Krampus eine dämonische, angsteinflößende Figur ist, die aus den Alpen stammt. Okay, also das ist einfach was völlig anderes. So. Mhm. Und die Rolle vom Krampus ist eine furchterregende dämonische Gestalt, die unartige Kinder bestraft oder erschreckt. Die Rolle von Knecht Ruprecht, ein eher strenger Helfer des Nikolaus, der unartige Kinder ermahnt oder kleine Strafen androht. Okay, also der Krampus killt dich quasi und der Ruprecht sagt dir einfach nur, krieg deinen Scheiß zusammen.
Ja, also der Krampus ist dann quasi die FSK 18 Version.
Genau.
Und Knecht Ruprecht ist FSK 16. Ja.
Ja, der FSK 6 eher.
Ja. Haben wir das?
Okay, haben wir verstanden.
Okay, gut, haben wir das auch geklärt, nochmal ein bisschen Bildung mitgenommen, ChatGPT, vielen Dank dafür.
Ja, wir wollten aber noch eine Sache machen, Max, wir wollten noch die Christmas Games durchtippen.
Ja, habe ich offen, machen wir jetzt zum Abschluss und dann sind wir durch mit dem Pod. Also es geht am heute Abend, also für die Patronen morgen, für die alle anderen Hörer geht es heute Abend los, um 18 Uhr, die Knicks gegen die Spurs. Was ist da unser Tipp? Also ehrlich, nix.
Also auf jeden Fall nix, aber wir hoffen halt alle auf das große Wemby Coming Out, dass er einfach ein geiles Game hat und hoffentlich 30 Blocks macht.
Ja, 30 Blocks wäre. Ah, ich glaube, es wird ein sehr, sehr schwieriges erstes Spiel. Christmas Game ist dann schon immer besonders, das Ganze im Madison Square Garden, da musst du schon auf jeden Fall Eier in der Hose haben. Deswegen, ich glaube, das wird vielleicht eher eine schwächere Shooting Night von Wemby. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall auch mit den Knicks. Dann die Mavs gegen die Timberwolves um 20.30 Uhr.
Richtig geiles Game.
Richtig geiles Game. Ich hoffe, dass alle mit am Start sind, weil Luka Doncic und Harry Irving zuletzt ja auch immer mal wieder verletzungsbedingt raus waren. Aber wenn alle da sind, dann sehe ich die Mavs da schon in der Saison weit vorne, ehrlich gesagt.
Ja, Timberwolves haben noch gar nicht ihre Trade Pieces richtig integriert und die Mavs sind offensiv vor allem einfach viel zu stark und ich bin ein Riesenfan von Lively und Gafford. Ja, Win. Mhm. Win an die Mavs oder Win von den Mavs.
23 Uhr Celtics gegen Sixers, da werde ich auf jeden Fall was anderes machen.
Da schauen wir da mal in die NFL Christmas Games ein bisschen genau, rein.
Richtig, ja, also ja, Philly wird komplett die Celtics roast, ne, das ist vollkommen, ach, Celtics Blowout-Win, die werden komplett ja weggeklatscht. Philly hat wahrscheinlich Embiid nicht mit dabei, vielleicht doch, keine Ahnung, du weißt es ja nicht, wann er spielt, wann er nicht spielt, kann man nicht vorstellen. Also schon in Top-Besetzung sind die Celtics schwer zu besiegen und Philly ist nicht eingespielt, hat überhaupt keinen Rhythmus, deswegen klarer Sieg für die Celtics.
Yes, oder? Blowout, sag ich auch. Ja. 50 Dreier plus für die Celtics. Okay,
easy.
Das nächste ist der Banger überhaupt. Lakers gegen Warriors, LeBron gegen Curry. Vielleicht eins der letzten Male, wir wissen nicht, wann beide retiren, aber es bahnt sich langsam, langsam an. Ich finde, das ist das Must-Watch-Game überhaupt, weil es einfach die beiden sind. Aber wer es holt, kann ich gar nicht sagen. Und Dennis ist dabei.
Das ist so geil, dass Dennis mit diesem Spiel mit am Start ist. Das ist auf jeden Fall auch aus deutscher Perspektive ein absolutes Highlight. Für mich ist eigentlich echt der X-Faktor in diesem Spiel, was spielt Anthony Davis für ein Game? Weil eigentlich haben die Warriors keine so richtige Antwort. Draymond wird höchstwahrscheinlich versuchen, AD in aufzuhalten, aber die Lakers sind halt viel, viel größer. Die Warriors sind halt einfach jetzt nicht so groß. Ja, würde ich schon sagen, dass die Lakers da auf jeden Fall den Vorteil haben. Die große Frage ist halt natürlich AD und vor allem Stephen Curry. Wenn Stephen Curry natürlich rauskommt und sagt, ah, Christmas Game im Chase Center bei uns zu Hause, ich habe Bock auf 10 von 14 Dreiern und 40 Punkte.
Ja. Gut,
dann wird's schwierig. Aber ich kann es auch gar nicht einschätzen, weil alle so inkonstant sind in ihren Leistungen. Mm. Die Warriors und die Lakers. Wir entscheiden uns trotzdem und deswegen sag ich Warriors win.
Okay, ich finde auch, ist ein Münzwurf. Ich habe schon Lakers gesagt, ich habe schon Warriors gesagt. Jetzt Stand heute, ich lege mich auch fest, ich sage, die Warriors holen es diesmal.
Ja, also Sieg für Stephen Curry und Dennis Schröder. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal in einem Satz sage. Und dann kommt noch das beliebte 4.30 Uhr Spiel, was jeder immer ja super gerne schaut.
Ja, und das ist immer ein Nuggets-Game. Nuggets
es
Suns.
Es ist immer ein Nuggets-Game, ja.
Nuggets Suns ist aber eigentlich geil. Habe ich Bock drauf. Haben wir jetzt nur diese Woche leider auch schon gesehen, weil die Schedule-Planer das irgendwie so gemacht haben. Super schwierig. Ich gehe, ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, ich gehe mit den Nuggets. Also, die Suns sind so abhängig von Kevin Durant. KD hat jetzt die letzten Spieler wieder so gut gespielt und die haben sie trotzdem verloren.
Ja.
Die Suns gefallen mir einfach nicht. Und ich glaube, in so einem Spiel ist Jokic dann auch wieder Mr. 30-20-10 oder sowas. Und ich glaube, dass die Nuggets dann auch an solchen Tagen oder Abenden auch dann vielleicht die Rollenspieler ganz gut spielen. Deswegen, ich gehe mit Denver. Ich sage, die gewinnen gegen die Phoenix Suns.
Okay, ich gehe auch mit Denver. Ich glaube, Denver holt das. Und damit haben wir die Christmas Games für dieses Jahr auch durchgetippt.
Yes, Knicks, Mavs, Celtics, Warriors und die Nuggets. Das sind unsere Tipps. Euch natürlich auch auf jeden Fall viel Spaß bei den Christmas Games. Es ist dann nee, es geht am Freitag dann auch wieder direkt weiter. Ich habe immer irgendwie im Kopf, dass dann irgendwie ein Tag Pause ist, aber es ist kein Tag Pause.
Es ist komischerweise von 24 auf 25 ist Pause. Also Christmas Eve, der Weihnachtsabend in den USA, da ist Pause.
Ja.
Genau, das heißt am 25. morgens keine Spiele für uns, aber dafür dann schon ab 18 Uhr abends.
Ja. So, Freunde, da ist dieser Moment wieder gekommen. Das Jahr ist vorbei. Es war sehr, sehr intensiv mit geilen Playoffs, mit einem geilen Sommer, mit Olympia, mit einem Saisonstart, der auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Dieses Jahr Podcast hat nochmal mehr Spaß gemacht als die letzten Jahre. Ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube einfach, weil wir mittlerweile so eingespielt sind und natürlich auch mit den Fragen-Podcasts jetzt am Freitag dann immer mit der Community und das hat einfach alles unglaublich viel Spaß gemacht. Deswegen kann ich einfach nur sagen, vielen, vielen Dank an euch alle, an alle Zuhörer, die uns treu bleiben, die uns hören, die sich manchmal auch unser Gelaber anhören, wo ich mir manchmal so denke, wir driften manchmal so ab. Heute reden wir über Krampus und Knecht Ruprecht. Wo ich mir so denke, sind
das war aber wichtig, das wollen die Leute wissen.
Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was wir beide immer unterschätzen, dass halt eben auch wir so eine gewisse Vielfalt in unserem Pod haben und dann auch einfach mal für 10 Minuten halt abschweifen, aber wir kommen ja dann auch immer wieder zurück. Und deswegen danke an euch alle. Natürlich danke an Björn, weil ohne den, ich würde diesen Pod auf jeden Fall niemals alleine machen. Das ist einfach so eingespielt. Wir beide können uns aufeinander verlassen. Und deswegen danke an euch. Danke an Björn. Danke für dieses geile Jahr. Und ja. Jetzt überlasse ich dir den Abschluss. Das ist immer so geil, so einem dann so, hier, viel Spaß mit den letzten Sekunden.
Ich übernehme. Okay, ja, von mir auch ein riesen Danke, vor allem auch danke dir. Ich wollte dir auch Props aussprechen, ehrlich gesagt, dafür, dass du schon in so einer kurzen Saison, wie wir sie bisher haben, einfach schon 2 West Coast Trips gemacht haben, weil das geht echt an die Substanz, diese langen Fliegereien, die Zeitumstellung, das Hotelleben, das klingt immer alles so geil, aber wenn man das halt oft gemacht hat und wirklich jetzt in kurzem Zeitabstand 2-mal West Coast, das knallt schon rein und ich weiß, wie belastend das teilweise sein kann für dich. Deswegen wollte ich dir da einfach nur Props aussprechen. Ja, und insgesamt, du hast schon gesagt, also es war ein wildes Jahr. Wir hatten internationale Turniere dabei, viele, viele Trips, viele Spiele live, viele Podcast-Hörer live getroffen. Das ist immer besonders schön und ich schließe mich an. Also das ist einfach hier eine Partnerarbeit, die funktioniert nur so. Es könnte kein fünftes Viertel geben ohne dich, genauso wie es das nicht ohne mich geben könnte. Und ich bin sehr, sehr happy mit der Dynamik, die sich hier einfach eingestellt hat. Und du hast es vor dem Podcast immer wieder gesagt, es ist krass, wie viel wir durchgezogen haben. Und mir fällt es gar nicht mehr auf. Also das ist so ein fester Bestandteil der Woche, einfach so, ja, okay, egal was kommt, wir beide werden vor dem Mikrofon sitzen und irgendwie halt über die NBA reden. Deswegen, ja. Freue mich, dass es so gut läuft. Danke auch an die ganzen Supporter natürlich, extrem. Ihr hört uns nochmal am Samstag in der Patreon-Folge und dann sind wir wirklich off. Und wir kommen aber wieder, Leute, zum 15. Januar. Da hören wir uns wieder in der neuen Folge. Und bis dahin sagen wir einfach schöne Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Und wir hören uns am 15. Bis dahin, haut rein. Ciao.
Ciao, ciao.